Electrify, der Podcast.
Mit dabei Christian Joog in Stuttgart. Grüß dich, Christian.
Hallo, und wir haben den Jerome Brunel aus Horb.
Genau.
Hallo,
Jerome. Am Neckar. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und leider auch wieder ohne Jana. Da wird sich aber demnächst was tun. Mehr verrate ich aber nicht, aber Jana wird bald wieder bei uns auftauchen. Dieses Mal leider noch nicht.
Du bist nicht der einzige Überflieger heute, nicht wahr?
Nein, ich bin nicht der einzige Überflieger, aber dazu kommen wir gleich. Jetzt kommen wir erstmal zu einem ganz anderen Thema, gleich ganz am Anfang. Wir bekommen ja immer wieder mal hier und da eine Mail. Mal sind sie konstruktiv, mal sind sie weniger konstruktiv. Fangen wir mal mit der etwas weniger konstruktiven an, Christian. Was haben wir denn da für eine Mail bekommen?
Ja, wir haben im Prinzip sogar zwei Mails bekommen. Wir haben uns ja in den letzten zwei Podcasts über Volkswagen und Tesla unterhalten. So ein bisschen von allem. Und bei dem ersten Podcast, wo es über Tesla ging, da haben wir eine Mail bekommen, die uns als Tesla-Fanboys, ich sag mal bezeichnet, nicht verunglimpft hat. Und bei dem letzten Podcast, wo es über den Power Day von Volkswagen ging, da wurden wir dann konsequenterweise als Volkswagen-Fanboys tituliert. Was soll ich sagen? Also, ja, ich meine, ich sehe mich ja nicht unbedingt als neutraler Berichterstatter von Volkswagen, für Volkswagen, von Tesla, für Tesla, sondern ich sehe mich als sehr meinungsbehafteter Elektrofahrzeug-Fanboy. Und dann ist klar, wenn wir über Volkswagen, Tesla, Renault oder irgendwelche anderen Elektromobilitäten sprechen, dann sehe ich das erstmal positiv. Ich bin natürlich, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich bin jemand, der da durchaus visionär hingeht und sagt, okay, wo geht die Reise hin? Ich überlasse dann das Tesla und das VW-Bashing anderen. Zum Beispiel der Bild-Zeitung, die da gerne draufhaut, die auch 6 Jahre alte Dieselkrisen rausholt, die ja immer noch aktuell sind für einige Leute. Ich überlasse auch die Spaltmaße anderen, um das Tesla vorzuwerfen. Ich denke, das hat sich auch erledigt. Wenn natürlich was aktuell ist und da kommt irgendwas Spezielles, Neues rein, dann nehme ich das gerne wieder auf. Aber die alten Dinger nochmal aufzuwärmen, ich weiß nicht, ob sich das lohnt.
Also ich würde gerne ein, zwei Dinge dazu sagen. Also der erste Punkt ist, ich persönlich lasse mich ungern als Fanboy von irgendwas bezeichnen. Also es gibt Menschen, die ich sehr beeindruckend finde, deswegen bin ich nicht ihr Fan. Es gibt Autos, die ich sehr beeindruckend finde, trotzdem bewahre ich mir da eine gewisse kritische Distanz dazu. Also Elon Musk zum Beispiel hat viele Dinge richtig gemacht, aber es gibt auch viele Dinge, wo ich sage, das geht gar nicht. Zum Beispiel seinen Umgang mit Corona. Es gibt Fahrzeughersteller wie VW, wo ich sage, die haben in der Vergangenheit Dinge getan, die gehen gar nicht. Ja, also muss man ja nicht nochmal aufwärmen bei VW. Das Ding ist aber, VW ist ein großer Konzern und VW besteht aus sehr, sehr vielen Menschen. Und ich sage jetzt mal so, 99% der Menschen hatten mit dem Dieselskandal überhaupt nichts zu tun. Die standen am Band, haben das montiert, was man ihnen gesagt hat. Es gibt eine Zulieferindustrie dazu. Die haben das gemacht, was sie immer machen, nämlich zugeliefert. Und es gab natürlich auch Leute, vor allem in der Chefetage, die halt Scheiß gebaut haben auf gut Deutsch. Aber deswegen den ganzen Konzern jetzt für immer und ewig verdammen, halte ich für ziemlich dämlich, ehrlich gesagt.
Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ne?
Ja, die Sache ist einfach die, der Konzern hat eben durch diese Dieselkrise eines gemacht, nämlich eine Wende herbeigebracht und erarbeitet und die begleiten wir und wir begleiten sie kritisch und wir gucken, was VW macht. Aber immer nur zu sagen, ja gut, VW hat früher eine Dieselkrise gehabt und deswegen reden wir nicht mehr über die und deswegen finden wir die ganz, ganz furchtbar schrecklich, finde ich ziemlich dämlich, auf gut Deutsch. Jetzt hat uns einer geschrieben, weil wir über VW berichtet haben, wie wir es gemacht haben, ja, ich höre euch nicht mehr. Ganz ehrlich, dann hör uns nicht mehr. Das ist mir relativ wurscht egal in dem Fall. Die Sache ist die, ich berichte über Elektromobilität, du berichtest über Elektromobilität. Natürlich stehen wir der ganzen Geschichte insgesamt sehr positiv gegenüber. Ich freue mich über jedes Elektroauto, das mir wie heute zum Beispiel, als ich von Freiburg nach Hause gefahren bin, mir entgegenkommt. Heute ist mir ein Taycan entgegengekommen, heute ist mir ein ID.3 entgegengekommen. Der eine oder andere Renault ist mir entgegengekommen. Darüber freue ich mich und wenn es immer mehr werden, freue ich mich umso mehr. Ich stehe der Elektromobilität sehr positiv gegenüber. Das heißt aber nicht, dass ich dem Ganzen unkritisch bin. Und insofern ist es mein Job, darüber zu berichten, zumindest hier in diesem Podcast. Und wenn der, also ich fand's halt witzig, eine Woche sind wir oder zwei Wochen waren wir die Tesla-Fanboys, zwei Wochen später sind wir die VW-Fanboys, daran sieht man schon, wie bescheuert das eigentlich ist.
Aber Jerome, wir haben doch auch eine positive Mail gekriegt, wo wirklich
richtig
positiv kritisch auch.
Genau, und zwar der Christian, und wir freuen uns natürlich, wenn wir Fehler machen, wenn man uns darauf hinweist oder wenn man uns noch zusätzliche Informationen gibt oder wenn man sich auch einfach mal gedanklich auslässt zu den Themen, die wir behandelt haben. Deswegen ganz herzliches Dankeschön an den Christian aus Rottenburg, das ist hier gerade bei mir ums Eck. Der schreibt folgendes: Salut Jerome, schön, dass ihr wieder den Podcast Electrify BW aufleben lasst. Das war eine harte Zeit ohne ihn, oh ja. Ich wünsche euch viel Erfolg und Durchhaltevermögen alle zwei Wochen. Wir kriegen es hin.
Dankeschön.
Dankeschön. Ich möchte gerne den letzten Podcast Quo Vadis VW kommentieren. Da sind dir ein paar kleine handwerkliche Fehler unterlaufen. Also mir. Zum einen, Dacia Spring wird in China gefertigt, nicht in Rumänien. Da hatte ich, glaube ich, gesagt, dass das Auto, das wurde bisher ja in China gefertigt, und da war ich mir eben nicht sicher, wird der Dacia Spring, der da baugleich ist, mehr oder weniger in China gefertigt oder eben in Rumänien. Er meint in China. Ich habe es jetzt nicht nochmal nachkontrolliert, aber ich glaub's ihm. Und dann hat er was zu dem Preisunterschied gesagt. Ich hatte ja gesagt, so für den Kunden sind es so über den Nagel gepeilt etwas mehr als 1000 Euro. Das stimmt auch so. Aber trotzdem hat er mich darauf hingewiesen, der Preisunterschied Deutschland-Frankreich beträgt nicht 1.000 Euro, sondern über 3.000 Euro. Hat mir dann nochmal von Next Move diese Grafik zugeschickt. Und in der Tat, der Listenpreis in Frankreich ist 16.990 Euro beim Komfortmodell. Der Listenpreis in Deutschland ist 20.490, also 3.000 Euro mehr. Sogar über 3.000. Aber wenn man dann die Förderung abzieht, dann kommt raus, dass in Deutschland man für den Wagen 10.920 Euro bezahlt, aber nach Förderung in Frankreich 12.403. Und da waren eben diese etwas mehr als 1.000 Euro, die ich genannt habe. Ja, Dacia steckt sich da mehr Geld in die Tasche, das ist schon richtig, und verkauft sozusagen der Listenpreis, ist deutlich teurer als in Frankreich letztendlich, aber beim Kunden ist es in Deutschland sogar günstiger als in Frankreich. Da hatte ich dann auch nicht Unrecht. Also wir einigen uns, lieber Christian, wir haben beide recht. Dann hat er mir gesagt, du sprachst im Podcast von einem Kombi BEV von GM, britischer Hersteller. Nun ja, GM,
General Motors.
Genau, von einem, ich habe davon gesprochen, dass GM ein britischer Hersteller ist. Natürlich Quatsch, GM ist USA, klar, General Motors. Du meintest, und da hat er recht, MG, und das ist eben die britische Marke, die aber inzwischen zu SAIC Motor in China gehört. Aber danke für den Hinweis, ich hatte einfach die beiden Buchstaben vertauscht. Und dann hat er geschrieben, Ladepark Empfingen. Die Tage habe ich mich mal an den Ladepark Empfingen erinnert. Da waren wir anlässlich des E-Auto-Treffens Horb 2019 zum Spatenstich in Empfingen. Richtig, da war ich ja auch dabei. Da wollte ich mal anschauen, wie der aussieht. Ja, also in Going Electric gesucht und nichts gefunden. Heute, 1,5 Jahre später, gibt's immer noch nichts. Ja. Ich habe gelesen, dass der ursprüngliche Investor Enercon abgesprungen ist und so weiter und so weiter. Schreibt da noch ein bisschen mehr. Fakt ist, ja, Enercon ist abgesprungen. Alles Weitere werden wir klären. Das hatten wir sowieso schon geplant, und ich habe auch schon einen Interviewtermin. Den kennt der eine oder andere geneigte Hörer von Electrify BW schon, denn er ist nicht das erste Mal bei uns zu Gast, sondern ja schon des Öfteren bei uns gewesen. Ne? Morell Westermann aus der Schweiz, grüße dich.
Ja, hallo Jerome, guten Tag, hallo Christian.
Schön, dass du wieder dabei bist. Wir wollen über verschiedene Dinge mit dir sprechen, und da geht es vor allem nicht ums Fahren, sondern ums Fliegen. Wir hatten das letzte Mal miteinander gesprochen und auch ein längeres Interview gemacht. Da bist du an die Norderney geflogen, beziehungsweise nicht du, aber das Projekt, bei dem du mit dabei warst. Da hat ihr den Weltrekordflug vorbereitet, damals, als wir miteinander gesprochen haben. Wir haben aber danach nicht nochmal miteinander gesprochen, ob das jetzt geklappt hat. Natürlich hat es geklappt, wobei das Wetter euch da am Anfang doch einen ziemlichen Strich durch die Rechnung gemacht hat, ne?
Ja, natürlich hat das geklappt. Das ist eine sehr schöne Formulierung. Also am Schluss ist immer alles gut, und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht am Ende. Sozusagen. Da war also nicht zu jedem Moment klar, dass wir das tatsächlich hinkriegen. Und Jerome, vielen Dank für die nette Einführung. Ich habe gerade mal nachgeschaut auf eurem Archiv. Ich bin inzwischen das dritte Mal dabei.
Ja, mindestens.
Und wenn man das, ich glaube, soweit ich weiß, ist wirklich das dritte Mal. Wir haben im Juli 2017 mal über den Warenwert von Tesla gesprochen, eines meiner Lieblingsthemen. Da hatte ich mein Model X damals noch relativ neu. Das ist inzwischen verkauft.
Was?
Ja,
das habe ich inzwischen kein verkauft. Kein Tesla-Fanboy mehr?
Ja, Platz für Neues, würde ich sagen.
Ja, was hast du denn stattdessen gekauft?
Also wir haben jetzt unseren Zweitwagen, haben wir in eine Renault Zoe, natürlich elektrisch, umgewandelt. Mhm. Und da sich auch meine Corona-bedingt natürlich Aufgabenstellung, berufliche Situation vollständig verändert hat seit 2017, da hatte ich ja noch einen richtigen Job sozusagen bei Microsoft damals, bin ich quer durch die Schweiz und auch Deutschland gefahren zu den Kunden und zu den Projekten. Da hatte ich ganz andere Kilometerleistung, da hat sich so ein Auto noch richtig gelohnt und viel Spaß gemacht. Und im letzten Jahr bin ich also sehr wenig gefahren und dieses Jahr wird das wahrscheinlich auch sehr überschaubar. Und die Distanzen, die ich so hauptsächlich zum Flugplatz runterfahre, mache ich jetzt mit dem Velo, mit dem Fahrrad, mit dem Elektrofahrrad. Und das kann ich in locker 20 Minuten runter und 30 Minuten rauf machen. Und da haben wir überlegt, Mensch, so ein großes Auto, was man praktisch nicht mehr fährt, das macht doch keinen Sinn, weg damit. Und dann habe ich das tatsächlich verkauft Anfang des Jahres. Und dann haben wir eine Zeit lang wieder unseren Verbrenner gefahren und dann habe ich beschlossen, das geht so nicht. Und dann haben wir eine Runde Renault Zoe gekauft. Und Anfang nächsten Jahres gibt es dann wahrscheinlich wieder einen neuen Tesla.
Okay, weil ich hatte mich einmal über dich gewundert, ehrlich gesagt, das hatte ich so am Rande mitbekommen, dass du hattest ja den gleichen Akku wie ich. Du hattest einen 75er Akku, der softwaremäßig reduziert war auf 60 Kilowattstunden. Und du hattest im Gegensatz zu mir, deswegen habe ich mich gewundert, im Gegensatz zu mir hast du den aufmachen lassen für ein paar Öcken, was ich nicht gemacht habe, weil ich mir gedacht habe, das lohnt sich nicht, weil der Unterschied einfach zu gering ist für den Preis.
Ja, das stimmt. Also ich habe ja über das Model X, war ja eines der allerersten Model X in Europa und in der Schweiz sowieso, einen eigenen Blog geschrieben oder den schreibe ich immer noch. Das ist der Model X Erfahrungsbericht Blog. Darunter findet man ihn sicher im Netz und ich kann euch auch gerne noch den Link in die Shownotes schicken. Schicke ich dir nachher, Jerome, kannst du es mit verlinken.
Ja.
Und da habe ich dann erklärt, warum ich erst den 60er gekauft habe, weil der natürlich weitaus günstiger war, knapp 10.000 Franken in Erinnerung jetzt. Ich habe dann einen eigenen Artikel darüber geschrieben und bin davon fest ausgegangen, dass der Preisverfall für Akkus in den nächsten Jahren massiv sein wird und entsprechend das Upgrade auf die 75 Kilowattstunden irgendwann günstiger werden wird. Und das hat auch geklappt. Ich habe das Auto knapp ein Jahr dann als 60er gefahren und nach diesen 12 Monaten war das Update mit irgendwie 5.000, 6.000 Franken praktisch halb so teuer wie ursprünglich und habe mir dann das Upgrade gegönnt. Das war auch ganz praktisch, weil das Model X ja nun wirklich ein sehr schönes und ein familientaugliches Auto ist, auch langstreckentauglich mit den Tesla Superchargern, aber jetzt auch nicht gerade als Verbrauchswunder bekannt ist, ne? mit der relativ großen Stromfläche und dem Gewicht. Ja. Und da ist dann jede Kilowattstunde, die man dann auf den Urlaubsfahrten nutzen kann, natürlich hilfreich. Was mich immer ein bisschen geärgert hat, wo ich dann auch relativ viele Diskussionen mit Tesla hatte, aber dann nie zu einem für mich wirklich zufriedenstellenden Ergebnis gekommen bin, ist, dieses Upgrade auf 75 Kilowattstunden ist nie in 75 Kilowattstunden sozusagen erfolgt. Denn mit dem Tesla-Logger und so ein bisschen Auslesen vom Tesla BMS-System konnte ich beweisen, dass dieser Akku nie 75 Kilowattstunden nutzbar für mich als User hatte. Und auf meiner Rechnung damals stand tatsächlich 75 Kilowattstunden drauf. Ganz lustig, Tesla hat dann argumentiert, dass sie ja auch nicht mit Kilowattstunden werben würden, sondern nur noch mit Reichweiten. Und das stimmt so nicht ganz, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn damals gekauft habe, stand dieses Modell tatsächlich auch noch mit der Beschriftung Kilowattstunden irgendwo auf der Webseite. Und auf der Rechnung hatte ich dann tatsächlich auch Upgrade auf 75 Kilowattstunden sozusagen stehen. Da hatte ich dann Überlegungen, wie du auch gerade beschrieben hast, ob man sich jetzt mit Tesla streiten würde oder nicht. Und ich habe dann entschieden, es nicht zu tun, weil es den Aufwand nicht lohnt und das Ergebnis also sehr fraglich ist. Und ich glaube, man mit so einer Firma am Schluss dann irgendwie jahrelangen Rechtsstreit hat und am Schluss.
Ja, ich habe mir damals überlegt, okay, wenn ich meinen Akku auf 100% lade, habe ich ungefähr, so hat man mir zumindest gesagt, 91% des Akkus geladen. Und das ist ja im Grunde auch die Leistung, die ich ja voll machen will. Also auf 90% laden und nicht auf 100. Ja. Und wegen diesen 10%, die ich da mehr habe, die ich aber nicht immer nutzen kann, weil man ja nicht immer auf 100% erhöhen soll, habe ich mir gesagt, zahle ich kein Geld dafür. Ich lasse es, wie es ist. Inzwischen kann man übrigens gar nicht mehr upgraden. Das geht gar nicht mehr, selbst wenn man Geld dafür hinlegt.
Ach, wirklich?
Nee, also geht nicht mehr. Der wird immer ein 60er bleiben, der kann nicht mehr erweitert werden.
Okay.
Will ich aber auch gar nicht, weil, wie gesagt, es lohnt sich nicht. Also für 500 Euro würde ich es vielleicht machen, aber mehr würde ich dafür auch nicht zahlen. Aber lass uns zurück zur Fliegerei gehen.
Kommen wir sofort zu, jetzt habe ich es gerade nachgeschaut. Ja. Also das Upgrade hat damals beim Kauf 10.000 gekostet. Als ich es dann gekauft habe, 4.900, also genau die Hälfte. Den Link schicke ich und das hat sozusagen genau 12 Monate dann gedauert, um diesen Preisverfall zu realisieren. Ja. Das hat funktioniert. Effektiv sind es dann nie die 75 gewesen und damit schließen wir das Thema sozusagen auch ab. Macht aber auch nichts. Das Auto ist mittlerweile verkauft und wenn man eben nicht immer die 100% lädt, dann wird man es auch nicht bemerken. Und ja, es geht halt um die 2-3 Fahrten im Jahr, wo man in den Urlaub fährt, wo man wirklich die 100% haben will. Ansonsten hat es mich nie gestört.
Genau. So, lass uns über Norderney sprechen, beziehungsweise auf den Weg dorthin. Ich habe es ja vorhin gesagt, ihr wolltet losfliegen und dann hat aber geschüttet und geregnet. Lustigerweise bin ich an dem Tag, wo ihr da runterfliegen wolltet, nach Freiburg gefahren und war dann an einem Lidl-Lader in Freiburg und da war dann ein anderer am Laden, der mir dann erzählte, ja, er fährt jetzt zu dem Flugplatz, ich glaube Villingen-Schwenningen, wenn ich mich nicht täusche, und will euch da treffen. Also die Welt ist manchmal klein, aber ich fürchte, er hat euch da nicht getroffen, weil ihr seid dann nicht gestartet an dem Tag.
Genau, wir sind ja einen Tag wetterbedingt später gestartet, als wir uns das mal ursprünglich ausgedacht hatten. Wir wollten am 31. August letzten Jahres starten und das war leider der Tag mit den schwersten Unwettern seit Jahrzehnten in der Schweiz. Wir hatten dort massiven Regenniederschlag und der ganze Flugplatz war am Tag der Pressekonferenz, wo wir eingeladen hatten, wo auch die Tesla-Clubs der Schweiz da waren, wir haben ja zwei davon. Und der ganze Parkplatz übersät war mit Elektroautos und es waren wirklich viele Leute da. Es war wunderschön zu sehen, wie sehr die Begeisterung übergesprungen ist, trotz des wirklich grauenvollen Regens. Das war alles komplett durchgeregnet, die armen Parkplatzeinweiser standen also wirklich wie die begossenen Pudel im Regen. Es war grauenvoll. Schlussendlich dann 30 Zentimeter über den ganzen Platz gesehen, vielleicht 20, 30, 40 Zentimeter Wasser auf der Piste. Da war an Starten wirklich nicht zu denken. Es sah dann verhalten besser aus am nächsten Tag und dann haben wir auf der Pressekonferenz mit schweren Herzens mitteilen müssen, dass wir das gesamte Projekt um einen Tag verschieben. Dann sind wir halt am Montag, glaube ich, gestartet. Genau, dann mit wesentlich weniger Publikumsbegeisterung natürlich. Da war nur noch das Kernteam da. Aber wir hatten die Nacht über die Möglichkeit, die Piste abzupumpen und das Wasser mindestens mal zu großen Teilen vom Flugplatz verschwinden zu lassen. Und so sind wir dann in sehr spektakulär aussehenden Gischt und Regen und Wasserspritzen Fotos sozusagen dann gestartet und haben dann ab diesem Zeitpunkt das gesamte Projekt auf die Minute durchtakten können und sind dann am Schluss auf Norderney gelandet. Eben mit diesem einen Tag Verspätung, den wir uns sozusagen gleich zu Anfang eingehandelt haben.
Ihr habt ja einige Weltrekorde auf dem Weg dorthin geknackt. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Naja, geknackt ist immer so eine Formulierung. Ich würde sagen aufgestellt, weil es gab nichts zu knacken. Und wenn man sich eine neue Kategorie sucht, dann kann man die erstmal aufstellen. Wobei wir diese Weltrekorde nicht von offizieller Stelle sozusagen eintragen lassen haben. Also das Erste, was man so im Weltrekord-Business hat, ist vielleicht dieses Guinness-Buch der Rekorde. Mit denen hatte ich viel Kontakt und am Schluss uns gegen einen Eintrag ins Guinness-Buch entschieden, weil das enorm teuer ist. Dieses Guinness-Buch-Ding ist nichts anderes als eine Marketing-Veranstaltung, um ihren Brand, also dieses Guinness Book of Records, zu vermarkten, das ja jedes Jahr eben vielleicht so ein Weihnachtsgeschenk-Ding ist oder so. Und diese Marke Guinness World Records lässt sich einen Eintrag in ihr Buch bezahlen. Nicht, wenn du jetzt persönlich, was weiß ich, Bierdeckel jonglieren oder sowas anbietest. Das ist so ein persönlicher Rekord, den kannst du kostenfrei eintragen lassen. Aber sobald es etwas mit einem Produkt zu tun hat, und in diesem Fall sind wir mit einem ersten Serienprodukt geflogen, also wirklich Serien Nummer 3 dieses Flugzeuges von dem Hersteller Pipistrel. Und das Produkt heißt Velis Elektro. Also das erste, weltweit erste Elektroflugzeug, was du einfach so von der Stange kaufen kannst, Serienprodukt. Und damit hat die Firma Guinness Book of Records beschlossen, es wäre eine Art von Marketingveranstaltung oder eine Werbeveranstaltung. War es übrigens nicht. Wir haben kein Geld von Pipistrel bekommen, nichts davon, gar nichts. Also wirklich überhaupt keine Unterstützung. Wobei ich anfangs gehofft hatte, dass sie uns ein bisschen unterstützen würden, aber genau das Gegenteil ist passiert. Sie haben sogar sehr starken Einfluss auf die Route noch nehmen wollen und so. Also dieses Guinness Book of Records hat festgestellt, dass wir mit einem Serienprodukt gehen und dass man als Werbung oder Marketingveranstaltung betiteln könnte. Und damit ist dieser Eintrag in dieses Buch enorm teuer und dann haben wir davon abgesehen. Es gibt noch so ein anderes Verzeichnis von Weltrekorden. Das ist sicherlich nicht so ein Branding-Ding und das kennt man vielleicht auch gar nicht. Da sind wir dann eingetragen worden. Die haben aber auch nicht sonderlich gut recherchiert und kontrolliert, was wir da eigentlich gemacht haben. Viel wichtiger ist, dass wir vor der Elektro-Suisse, das ist der Fachverband der Elektromobilität und den Elektrikern in der Schweiz, sozusagen die Normierungsstelle, sowas, was der VDI vielleicht in Deutschland ist, mit denen haben wir eine sehr, sehr detaillierte Aufzeichnung über die verwendete Energie erstellt und konnten damit beweisen, dass wir also mit Abstand das energieeffizienteste Flugzeug mindestens mal sind und auch im Verhältnis zu straßengebundener Mobilität in etwa auf der Dimension eines Tesla Model S gelegen haben, was den Energieverbrauch betrifft. Und das war uns das Wichtige, dass wir das wasserfest und felsenfest dokumentieren und beweisen konnten, wie viel Energie wir auf der Strecke verbraucht haben. Und
diese Energie, da kommt jetzt natürlich die große Frage, wie viel Kilowattstunden auf 100 Kilometer?
Genau, das ist die spannende Frage und da sind wir bei 22 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Auf der Webseite haben wir das noch im Detail mal aufgelistet. Den Link schicke ich dir auch gleich noch, Jerome, dann kannst du das in die Shownotes packen. Elektroweltrekordflug.eu ist die Webseite. Und wir haben auf der gesamten Strecke 190 Kilowattstunden elektrische Energie verbraucht, auf einer Gesamtdistanz von 840 Kilometern. Und damit sind wir bei 22,76 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Und das ist so in etwa das, was ein Model S erreichen kann, wenn man ja, sparsam vorsichtig fährt. Oder ein Model X würde ein bisschen drüber liegen. Bin immer so im Schnitt bei 25 Kilowattstunden bei Model X gewesen, aber Model S 22 Kilowattstunden.
Das heißt aber auch schon mit Starts und Landungen? Oder seid ihr die
ein Stück geflogen? All in. Sogar mit Ladeverlusten. Und wir hatten auch mal das Ladegerät der Einfachheit halber die Nacht über angesteckt gelassen. Das Ladegerät hat so einen Standby-Verbrauch von knapp 300 Watt. Das ist ein Riesenkasten, muss man sich vorstellen. Das ist ein 70 Kilo, 75 Kilo schwerer Metallkasten. So ein richtiges Gleichstromladegerät, portabel, ist da relativ zu betrachten. Und die Bodencrew, Malik und Tom und Christian und Stefan, haben dieses Ladegerät also irgendwie 22 Mal aus dem Kofferraum rein und rausheben müssen aus dem Model S. Die wissen also sehr, was sie getan haben. Vielen Dank nochmal dafür. Ohne Bodencrew wäre das alles nicht möglich gewesen. Nein, aber die entscheidende Zahl ist für Elektromobilisten 22,76 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. All in, also mit Steig, Flug, Start und auch Landung. Wobei die Landung so ein bisschen das ist, was man so ausrollen vor einer Ampel sehen würde. Da brauchst du natürlich für den Sinkflug praktisch keine Energie.
Was aber schade ist, dass du da eben auch nicht rekuperieren kannst bis jetzt.
Genau, das ist leider noch ein Thema, was offen ist. Und zwar ist das nicht vom Hersteller. Der hat das sehr wohl schon vorgesehen. Der Propeller für dieses Flugzeug ist auch schon rekuperationsoptimiert. Also der ist von der Auslegung her eine Mischung aus Steigleistung, Rekuperationsleistung und Reiseflug.
Also es ist kein Verstellpropeller.
Es ist kein Verstellpropeller, es ist ein fixes Blatt, ein Dreiblattpropeller. Und dieser Kompromiss zwischen all diesen Flugphasen ist natürlich keine Optimierung in zum Beispiel Reiseflug oder Steigflug. Aber dieses Flugzeug soll ja vor allem auch in der Platzrunde für die Pilotenausbildung verwendet werden. Und da ist dieser Kompromiss, glaube ich, eine ganz gute Wahl, weil ein solches Standard-Missionsprofil für dieses Flugzeug eben aus Steigflug, ein bisschen Platzrunde und dann Sinkflug besteht. Und man also nicht auf maximale, sagen wir, Effizienz im Reiseflug geplant hat oder Steigleistung optimiert hat, solche Themen. Die Rekuperation ist im Moment einfach noch nicht erlaubt, weil die Zulassung das noch nicht vorsieht bzw. ermöglicht, weil man grundsätzlich mal davon ausgeht, dass Akkuladen gefährlich ist und alles, was gefährlich ist, möchte man im Flug nicht. Und solange man noch nicht beweisen konnte, dass das Aufladen eines Akkus im Flug ungefährlich ist, ist das Rekuperieren im Moment nicht erlaubt und damit auch nicht aktiv, wohl aber in allen Software-Modulen von diesem Flugzeug und eben auch schon in der Hardware im Propeller vorgesehen. Es wird ein sehr spannender Aspekt, weil Sinkflug in diesem Flug heißt nicht nur, dass du Energie zurückgewinnst, sondern dass du auch aktiv bremsen kannst. Und das ist vielleicht eine der fliegerischen Herausforderungen von dem Flugzeug. Das hat im Moment keine Bremse. Also es gleitet sehr, sehr gut und macht damit Landeanflüge schon ein wenig interessanter.
Na gut, da muss er halt ein bisschen slippen und dann wird es schon.
Genau, das machen Motorflieger aber relativ selten. Slip ist ja dieser Seitengleitflug. Segelflieger von früher kennen das noch sehr gut, wo man den Rumpf querstellt zur Flugrichtung und damit den Luftwiderstand erhöht und damit die Bremsleistung sozusagen generiert. Das ist
bei Autos heißt das Drift.
Genau, bei Autos würde das Drift bedeuten, genau. Nein, also man kann das machen mit dem Flugzeug und es ist auch ein mögliches oder womöglich auch zugelassenes Manöver, das weiß ich gar nicht.
Nee, das ist zugelassenes Manöver, klar. Habe ich oft gemacht. Das ist immer dann, wenn man die Passagiere beeindrucken will beim Landeanflug, stellt man das Flugzeug einfach mal quer. Dann schaut nämlich nicht die Nase nach vorne, sondern einer der beiden Flügel. Und das ist sehr eigenartig, wenn man das erste Mal erlebt. Aber es ist sehr effektiv zum Bremsen, wobei das Flugzeug, was ich geflogen habe, war eben eine Mischung aus Motor- und Segelflugzeugen. Motorsegler eben, den es aber auch als Motorflugzeug gibt. Eine Diamond Dimona war das. Da hatte ich aber auch Bremsklappen. Auch Bremsklappen hatte Pistrel nicht?
Naja, in dem Elektroflieger nicht, weil man davon ausgeht, dass man später mal mit der Rekuperation bremsen kann. Die Verbrennungsmotor-Variante, die Virus heißt dieses Flugzeug, ist praktisch die gleiche Hülle, nur ein anderer Motor, die hat Bremsklappen.
Okay, weil ich verstehe auch nicht, warum da kein Verstellpropeller ist. Wollte man da Kosten sparen oder weil ich fand, es wäre angenehm, einen Verstellpropeller zu fliegen, weil im Start kannst du den eben sehr steil stellen und im Reiseflug dann wieder ein bisschen flacher. Das war einfach von dem Energieverbrauch, fand ich das sehr optimal. Ist halt ein bisschen mehr Arbeit für den Piloten, weil er dann immer überlegen muss, wie muss ich den Propeller jetzt einstellen. Aber wenn du da mal auf Reiseflug gegangen bist, hast du deine Werte gewusst und hast es dann dementsprechend eingestellt und hattest dann einfach einen günstigen Verbrauch.
Also die Superdimona, die du gerade angesprochen hast von der Firma Diamond, ist ja auch ein TMG, also ein Touring-Motor-Glider.
Genau.
Der hat einen Verstellpropeller, aber die typische Velis Elektro ist vor allem ein Schulflugzeug. Da will man es so simpel wie möglich haben. Da soll der Pilot erstmal anfangen, fliegen zu lernen, bevor er mit verschiedenen Hebeln im Cockpit noch beschäftigt ist. Und für dieses Einsatzprofil von dieser Velis Elektro, nämlich einmal um die Platzrunde fliegen und da ein paar Kurven üben und geradeaus fliegen üben, ist natürlich ein Verstellpropeller auch ein Gewichtsthema. Und Gewicht ist bei Elektroflugzeugen im Moment noch das limitierende Thema, denn die Velis Elektro ist ein Flugzeug, also ein Light Sports Aircraft LSA, auf 600 Kilogramm maximales Abfluggewicht zugelassen. Und ich denke mal, dass das sehr, sehr knapp gewesen wäre, praktisch unmöglich gewesen wäre, dort noch einen Verstellpropeller mit seiner Hydraulik und Mechanik und so unterzubringen. Der Unterschied von zum Beispiel der Verbrennervariante zu der Elektrovariante ist auch kein Gesamtrettungssystem. Der Verbrennervariante hat sogar so ein raketengetriebenes Fallschirmrettungssystem. Und das wiegt ja auch wieder ein paar Kilo. Und auch das haben sie beim Elektroflieger weggelassen, um genau auf diese 600 Kilo Abfluggewicht zu kommen. Also man sieht, wie knapp dieses Flugzeug in der heutigen Zeit so an den Zulassungsgrenzen, die es heute gibt, entwickelt wurde. Aber wir haben dieses Flugzeug auf unserem Weltrekordflug natürlich mal an die Grenzen gebracht und sind damit wirklich über Land geflogen, was also sehr, sehr unüblich war. Und das war auch die größte Sorge vom Hersteller. Dieses Flugzeug war dafür nie gebaut worden und auch nicht wirklich geplant worden, dass man damit wirklich von A zu B fliegt. Und wir haben halt ja dann die Reichweite auch mal so ein bisschen auf die Kante genäht. Das würde man mit dem Elektroauto vielleicht ja auch machen. Hypermiling sind ja so Themen aus den letzten Jahren immer mal wieder gewesen, dass man mal auf 0 Kilometer an der Ladestation ankommt. Aber das Schlimmste, was beim Elektroauto passiert, dass es einfach stehen bleibt. Ne? Dann steigt man aus und dann muss man sich halt überlegen, wie man das Ding dann von der Straßenseite wieder wegzieht. Aber ansonsten passiert ja nichts. Wenn ein Flugzeug der Treibstoffenergie sozusagen ausgeht, dann bleibt mal der Propeller stehen und dann hast du nicht so viele Optionen mehr. Klar, es fällt nicht vom Himmel, man kann damit noch gleiten, aber dann wird es ein bisschen ungemütlicher. Also ist so Hypermiling mit Flugzeugen natürlich noch so eine andere Geschichte. Und deswegen habe ich auch selber das Flugzeug natürlich nicht geflogen, sondern einen super erfahrener Pilot, der Marco Buholzer, mit vielen, vielen tausend Stunden auf verschiedenen Flugzeugmustern, auch IFA und alles Mögliche. Einer der erfahrensten Elektropiloten, die man, glaube ich, weltweit im Moment kriegen kann. Und der konnte die Grenzen von diesem Flugzeug natürlich mit einer besseren Sicherheitsmarge ausloten, als ich das je getan hätte.
Die Kollegin, nee, nicht Kolleginnen, jetzt fange ich schon an hier zu gendern, die Kollegen vom Clean Electric Podcast, Gruß an dieser Stelle auch an die Jungs, haben ja schon darüber berichtet, über deinen oder über euren Flug. Am 20. September ist die Folge veröffentlicht worden. Da hast du ja darüber erzählt. Vielleicht nur die Highlights auf der Strecke, bevor wir dann nämlich zu deinem neuen Projekt kommen.
Genau. Das eine Projekt wäre natürlich halb so lustig, wenn es nicht was Folgendes draus geben würde. Und was wir also gesehen haben auf der ganzen Reise ist, dass das Aufbauen von Ladeinfrastruktur und das jeweilige Abbauen dieser dann wieder, um es auf den nächsten Flugplatz zu bringen, natürlich eine logistische Herausforderung ist. Wir brauchten oder wir haben damals zwei Bodencrews gehabt, die, wie Malik das immer so schön formuliert hat, im Hase-Igel-Verfahren die Ladeinfrastruktur jeweils auf den nächsten oder übernächsten Flugplatz gefahren haben, sodass wir eine Stunde fliegen konnten. Reichweite von dem Flugzeug ist etwa so eine Stunde und dann braucht es etwa so eine Stunde zum Aufladen. Und dann haben wir halt diese Zeit, die das Flugzeug am Boden stand, um zu laden, genutzt, um mit dem nächsten Auto die übernächste Station anzufahren. Also wir sind immer eine Station mit dem Auto sozusagen übersprungen, um die Ladezeit in Fahrzeit umzusetzen. Das hat ganz gut funktioniert, sodass wir das Flugzeug von seiner Zeit maximiert in der Luft halten konnten und bis nach Norderney dann nur 3 Tage gebraucht haben. aber ist natürlich ein Riesenaufwand. War auch im Vorfeld ein Riesenaufwand, auf jedem Flugplatz festzustellen, hat es dort Drehstrom, kommen wir da dran, kann man in dem Abstand von der Drehstromsteckdose und den Kabeln, die wir haben und nutzen können, dann auch das Flugzeug dahin bringen und hinstellen. Da hatten wir also die wildesten Ideen. Ein Kollege von uns hat dann halt noch festgestellt, ja, wenn das auf dem Flugplatz nicht klappt, erkenne da einen Kollegen, der ist nur über die Bundesstraße auf der anderen Seite, hätte er da eine Autowerkstatt, der hätte sicher Drehstrom, das Flugzeug ist natürlich zu schwer, dann schieben wir das halt über die Bundesstraße rüber zu seinem Kollegen. Und solche Ideen entstanden dann, ja, wäre ein Worst-Case-Szenario gewesen, hätte man machen können. Den Flieger kannst du locker zu zweit schieben, kein Problem. Aber das ist natürlich dann auch wieder etwas unhandlich, so 10,5 Meter Spannweite über die Bundesstraße ist dann doch irgendwie ein bisschen mühsam. Wir haben also einen riesen, riesen Support von der Community gehabt und ich denke auch Leute aus deinem Umfeld, die vielleicht auf deinem Treffen ein Horb sind oder auch Electrify BW hören und so. Also die ganzen Elektro-Enthusiasten haben dieses Projekt sehr getragen, was uns einen Riesenspaß gemacht hat. Vielen Dank nochmal dafür. Ohne die ganzen Besucher auf den Flugplätzen, von denen du ja auch gerade berichtet hast, Jerome, wäre es ja längst nicht so lustig gewesen. Wir haben vielleicht so als übergeordnetes Highlight ein wenig die Zukunft verteilen können. Und das war wunderschön zu zeigen, dass man mit dem Elektroflugzeug schon heute sowas machen kann. Gut, der Aufwand ist groß, aber es geht. Und dass man die Menschen am Boden natürlich mit diesem Flugzeug begeistern kann, zu zeigen, hey, wir fahren zwar schon elektrisch, aber wir können auch heute schon, also 2020, schon elektrisch fliegen, was die meisten Menschen sich dann also überhaupt noch nicht vorstellen konnten. Und auf den Flugplätzen haben wir die Ladeinfrastruktur dann temporär aufgebaut und das hat soweit auch wirklich hervorragend funktioniert. Wir haben fast nirgendwo, bis auf eine Ausnahme, haben wir keine Landegebühr bezahlt, weil wir halt so ein Spezial, Flugzeugprojekt waren, Weltrekord drüber geschrieben war. Und wir haben auch an keiner einzigen der Punkte den Strom bezahlen müssen. Wir sind also für das gesamte, Projekt fliegerischerseits eingeladen gewesen. Das war natürlich klasse. Vielen Dank dafür. Und ja, die Highlights waren vielleicht an den Übernachtungsstationen in Bad Dürkheim. Hatten wir eine riesen Party machen können. Dann gewitterlich abends wieder Regenergüsse wie verrückt. Aber trotzdem haben wir uns da den Spaß nicht nehmen lassen und haben bis spät in die Nacht dann noch mit den Leuten zusammengesessen, gefachsimpelt und Spaß gehabt. Und in Münster haben wir ein ähnliches Event gehabt, wo wirklich der ganze Parkplatz voller Elektroautos war und wo die Menschen uns auf dem Vorfeld wirklich das Flugzeug anfassen konnten und auch verschiedene Fernsehsender und Radiosender und alles Mögliche war dabei. Es war wirklich klasse und das vielleicht finale Highlight war dann die Landung auf Norderney, wo wir von der Freiwilligen Feuerwehr Norderney sogar mit so einem Wasserbogen begrüßt wurden. Hui. Und dieser Herr, Jerome sagt hui, weil er weiß, dass das die höchste Ehre ist, die ein Flugzeug und seiner Crew zuteil werden kann. Und es ist wunderschön, dass irgendjemand dran gedacht hat, die zu organisieren. Und die haben dann halt ihre große Wasserkanone dort genutzt, um uns diesen Wasserbogen spritzen zu können, wo wir dann drunter durchgerollt sind. Gibt ein wunderschönes Bild auf der Webseite davon, ist sicherlich eines der Highlights gewesen. Wenn du siehst, wir sind gestartet oder wollten ja am Sonntag starten bei diesem grauenvollen Regengüssen, die wir hatten, den einen Tag später und haben uns sozusagen dem guten Wetter entgegengeflogen oder sind dem guten Wetter entgegengeflogen und auf Norderney sind wir dann bei sommerlichen Temperaturen, allerschönsten Sonnenschein, ein paar kleinen Wolken, kaum Wind auf der Insel gelandet, hatten natürlich eine Riesenparty. Der Tobi Pape, der lokale Bierbauer dort oben, hat eine sehr schöne Feier ausrichten können und meine Eltern waren sogar da, mein Bruder und noch Freunde von mir, die diese Reise dann begleitet haben auf dem Weg. Es war wunderschön. Es war, wie drüben im Clean Electric Podcast, das auch mehrfach genannt wurde, die Clean Electric Klassenfahrt. Und das war genau das, was wir dort machen konnten. Also wir mussten dann ja auch zusehen, wie die ganzen Fans und Enthusiasten, die mit uns mitgereist sind, unterkommen und haben dort auf Norderney, die Insel war mehr oder weniger ausgebucht oder war ausgebucht. Trotz Corona, im Sommer letzten Jahres war so eine Phase, wo man ganz entspannt mit Corona umgehen konnte, relativ entspannt umgehen konnte. Auf jeden Fall war nichts von in dem Sinne Lockdown oder so, Reiseverbot oder so, waren relativ entspannt. Und so war Norderney also ausgebucht und der Tobi Pape hat da die Chance ergriffen, ein stillgelegtes ehemaliges Golfhotel wieder zu reaktivieren für dieses eine Wochenende. Und so haben wir dort wirklich in Jugendherbergs-Style übernächtigt oder genächtigt und auch gefrühstückt mit allen Leuten, haben uns das teilweise selber da zusammengesammelt, das Frühstück. Und es gab also keine Küche oder in dem Sinne Abwaschmaschine. Wir haben dann in den WCs, nicht in den WCs selbst, sondern in den WC-Waschbecken, die Teller dann abgewaschen und so und alle zusammen. Also wirklich Klassenfahrt-Style, das war großartig. Haben abends so zusammengesessen, wie gesagt, Tobi Pape Bierbauer ist immer sehr hilfreich, wenn man Partys feiert, Bier war also auch da. Es war wirklich, wirklich ein ganz, ganz schönes Community-Event Und weil dieses so schön war, haben wir überlegt, das soll doch mit diesem coolen Projekt noch nicht zu Ende sein. Lass uns doch was Neues machen.
Genau. Und jetzt meine Frage. Jetzt bist du völlig übergeschnappt, weil jetzt willst du deine eigene Fluglinie gründen.
Ja, ja, nein, doch das, ich lasse gründen, oder? Also, ja, ich genau. lasse gründen. Ich habe immer nur die verrückten Ideen und finde dann noch verrücktere, die das mitmachen. Beim letzten Mal war es halt die Gruppe von den 7 Leuten, die am Schluss dieses Weltrekord-Ding bis auf Norderei gemacht haben. Und jetzt habe ich oder bin gerade im Aufbau einer Teamkonstruktion, um die erste elektrische Flugroute zu etablieren. Und das heißt nichts anderes, als dass wir wieder mit diesem Elektroflugzeug, also alle Voraussicht nach mit diesem Elektroflugzeug, nicht nach Norderney diesmal fliegen, sondern nach Berlin zum BER, also zu dem Flughafen Berlin, dem modernsten, neuesten Flughafen der Welt mit einer spannenden Vorgeschichte von, ich glaube, waren 16 Jahre Bauzeit.
Also sehr kurze Bauzeit, erstaunlich
ja.
kurz.
Ja. Genau, und auch hoch innovativ aufgestellt und neugierig und proaktiv. Und deswegen hat es auch nur von November bis jetzt gebraucht, bis ich die Zusage bekommen habe, nach Berlin fliegen zu dürfen. Aber am Schluss ist das, was zählt. Am Schluss ist das Ergebnis das, was zählt und das ist das Wichtige. Und jetzt habe ich die offizielle Einladung vom Management und von der Presseabteilung und Corporate Communications vom Flughafen Berlin, dass sie sich wahnsinnig freuen, das erste Elektroflugzeug bei ihnen landen zu lassen.
Das ist jetzt die Frage. Du hast vorhin schon erzählt, die ganzen Flughäfen sind ja eigentlich nicht dafür ausgerüstet, dass dort Elektroflugzeuge landen. Wie ist das denn?
Es gibt ja noch neuen Flughafen Berlin. Es gibt ja noch keine Elektroflugzeuge in dem Sinne. Es gibt ein einziges Modell, was du jetzt als Serienprodukt kaufen kannst. Und natürlich ist die Verbreitung von diesem noch sehr übersichtlich. Ich würde sagen, weltweit sind am allermeisten davon in der Schweiz. Wir haben, ich glaube, 14 Flugzeuge mittlerweile davon in der Schweiz. Weltweit gibt es vielleicht 40 oder 50 davon, so geschätzt. Und in Deutschland gibt es noch nicht so wahnsinnig viele. Es gibt in Holland so eins, es gibt in Australien eins, es gibt in Norwegen wohl eins und es gibt in England wohl eins. Aber das sind halt immer mal so Verrückte, die sagen, komm, bring mal eins rüber, wir probieren das mal aus, wir fangen mal mit Elektrofliegen an. So strukturiert, wie wir das in der Pilotenausbildung in der Schweiz haben, ist das, glaube ich, weltweit einzigartig. Deswegen haben wir im Moment in der Schweiz auch so viele Flugzeuge davon. Wenn das so weitergeht, wie es im Moment vorangegangen ist, dann werde ich auch der erste Privatpilotenlizenzinhaber sein, der seine Privatpilotenlizenz für Motorflugzeuge auf einem Elektroflugzeug gemacht hat. Also das ist natürlich klasse, wenn man da nicht nur Zukunftsforscher ist, sondern eben auch mal einen weiteren Meilenstein hat, so das erste Mal eine Pilotenscheinlizenz über ein Elektroflugzeug bekommen kann.
Natürlich fliege ich im Moment Pioniere. Auch noch
Verbrenner.
Echte Pioniere.
Ja, sozusagen. War über den Winter auch ein bisschen spannend, weil ihr kennt das ja, Akkus in Kälte und im Winter sind halt immer schwierig und ich habe den Winter über meine Ausbildung gemacht. Das war dann wieder spannend, hat man zwischendurch auch eine Heizung dafür konstruiert, damit man morgens um 8 bei minus 6 Grad, 8 Grad, 10 Grad den Flieger dann auch nutzen kann, den musste man vorheizen und so. Das war also alles ein bisschen spannender, als es vielleicht sein müsste, aber so ist das halt mit neuer Technologie. Und was wir jetzt machen, ist die erste elektrische Flugroute aufbauen, das heißt die Ladeinfrastruktur, die es braucht, um dieses und spätere Elektroflugzeuge aufzuladen, werden wir fix installieren. Und dafür suche ich im Moment nicht nur die Flughäfen, die bereit sind, diese Ladeinfrastruktur auf ihr Vorfeld zu stellen oder in den Hangar zu stellen und das entsprechend auch zu publizieren, also in diesem Luftfahrerhandbüchern zu publizieren, dass das möglich ist, sondern eben auch die Leute dafür zu begeistern, das dann auch zu nutzen. Und das wird dann im nächsten Schritt sein, Flugschulen zu begeistern, auf Elektroflugzeuge umzusteigen, um Lärmreduktionen zu ermöglichen und Emissionsreduktionen zu ermöglichen. Das sind die zwei wichtigsten Faktoren fürs Elektrofliegen in der jetzigen Ausbaustufe, also für Pilotenausbildung, dass man praktisch lärmfrei und emissionsfrei fliegen kann. Im Gegensatz zu dem, was Jerome noch zu gut kennt, ich meine, die Dinger verbrauchen nicht nur Treibstoff, Benzin oder Kerosin, sondern auch noch meistens dann verbleiben Treibstoff und davon so etwa 20 bis 40 Liter die Stunde, je nachdem, was für Flugzeuge man so fliegt.
Ja, da war der Vorteil bei der Dimona, die ich geflogen bin, die hat bleifrei geflogen zum einen und zum zweiten hatte die einen Verbrauch, ich glaube von 16 Liter pro Flugstunde und kam damit aber 170, 180 Kilometer weit, also einen wirklich guten Verbrauch. War mir auch damals sehr wichtig.
Ja, die Dimona würde ich jetzt mal so über den Daumen auf 20 Liter.
Es ist weniger tatsächlich. Nee, es ist tatsächlich. Also wenn man sie vorsichtig fliegt mit 170, 180, du kannst sie natürlich schneller fliegen, dann verbraucht sie dementsprechend mehr, das ist klar.
Ja,
nur schön genau. Rückenwind.
Rückenwind hilft immer. so grob über den Daumen kann man mal mit 20 Litern rechnen. Da liegt man immer auf der richtigen Seite und hat nicht zu wenig Sprit dabei. Aber das zeigt eben auch, wie viel Energie diese Dinger brauchen. Und die Pipistrelli Velis Elektro, wenn man damit ja, eine ganze Stunde schaffst du nicht ganz, aber 45 Minuten fliegt, dann hast du weniger als 22 Kilowattstunden Strom verbraucht. Und wenn du den so mit, was habt ihr in Deutschland, 30 Rappen,
ja, Cent? Wie heißt das? 30 Cent.
Cent heißt das bei uns.
Genau.
Rappen,
wenn
wir
du
haben
so
noch keine
15 oder 8
Pferde.
Genau, dann hast du so 5,40 Euro Strom reingeladen. Das ist natürlich ein Gamechanger. Das ist dann immer die Treibstoffkosten, die massiv günstiger sind. Auf der anderen Seite ist der Lärm, und dieser Fluglärm ist halt immer so das Thema. Niemand will eigentlich Fluglärm haben. Also weder am Flugplatz, wenn du auf der Terrasse sitzt, und da gibt es ja oft so Restaurationsbetriebe, Terrassen, Cafés. Immer wenn du dann mit deinen Freunden da zusammensitzt und dich nett unterhältst, am Sommertag da stehst und Kaffee trinkst. In dem Moment, wo der Flieger an dir vorbei startet, redest du nicht. Die 10 Sekunden, wie der startet, redest du nicht. Und dann brummen die ja um den Flugplatz immer rum und man hört es also die ganze Zeit sehr präsent. Das ist auch das schöne Bild, wenn du so am Samstag oder am Sonntag bei bestem Wetter im Frühling, Sommer draußen sitzt, auf deiner Terrasse und genießt, wie der Fluglärm über dir stattfindet. Das ist nicht so schade. Also das ist nicht so schön. Ich sage immer, wenn 2 fliegen oder 4 fliegen, sind 2 oder 300 unten genervt. Das kann man ja auch ändern. Und diese Elektroflugzeuge sind wirklich massiv leiser.
Wobei,
also komplett unhörbar, aber massiv leiser.
Ja, man muss auch dazu sagen, für jeden Flugplatz gibt es einen Anflug- und ein Abflugverfahren, also eine genaue Strecke, auf der man entlang fliegt. Die ist auf Karten eingezeichnet und die werden so gewählt, dass eben möglichst wenig Menschen am Boden belästigt werden. Ja, also
genau.
Dass der Steigflug
genau, also
möglichst
immer
da.
Diese lärmsensitiven Bereiche, ja, die man immer umfliegen muss, das
genau
ist so. Wohl aber haben die ja auch immer noch Lärm zu ertragen. Und
natürlich,
wenn man auch
ja
das noch weiter reduzieren könnte, ist, glaube ich, allen geholfen. Und was ich also aus der Erfahrung vom Elektroflieger sagen kann, von drin sitzend ist er jetzt nicht gerade geräuschlos wie ein Segelflieger, aber von draußen ist es der absolute Gamechanger. Also von draußen ist es der Riesenunterschied. Drinnen hört man schon noch die Windgeräusche, wenn der Propellerstrahl um das Cockpit und um den Rumpf sich windet. Das hört man schon noch sehr deutlich, aber draußen ist es halt massiv leiser.
Das führt ja uns direkt zu der Frage, wo werden wir diese Fluglinien dann in Zukunft einsetzen können? Also wo werden die Flieger fliegen? Wo kann man die hören oder nicht hören? Wann wird es soweit sein? Auf welchen Flughäfen? Vielleicht sogar international? Oder ist das erstmal nur für die erste Ausbaustufe, dass man da nur Leute ranlässt, die ein bisschen Erfahrung haben, also sprich Piloten? Wie sieht es da aus? Ab wann kann ich in so einen Flieger einsteigen und sagen, ich will jetzt vom Flughafen Berlin nach Stuttgart fliegen mit so einem Pipistrel Velis?
Ja, das ist, also was wir jetzt machen, diesen Aufbau der ersten elektrischen Flugroute, das ist natürlich wieder ganz, ganz, ganz weit vorne in der gesamten Entwicklung. Wir werden die Distanzen so planen müssen, dass man mit diesen 45 Minuten Flugzeit, das sind so etwa 70 nautische Meilen, so etwa 120, 30, 40, 50 Kilometer Distanz überbrückt. Und das ist natürlich noch keine wirkliche, ich sag's mal, Verkehrsmittel. Es ist nicht das, was du unter Linienflug erwarten würdest, dass du jetzt nach Berlin zum Flughafen gehst, dort dir ein Flugticket kaufst und dann nach Stuttgart elektrisch fliegen kannst. Das ist noch ein paar Jahre in der Zukunft, wird aber sicherlich möglich sein. Also diese Distanzen werden in absehbarer Zeit elektrisch überbrückbar sein. Mit dem Flugzeug, was wir jetzt heute haben, haben wir zwei Ziele. Zum einen ist es mal zu zeigen, dass es geht. Und diese kurzen Distanzen, diese Zubringerflüge, das ist auch das, was der erste Nutzer dieser Flugroute auch machen möchte, diese Zubringerflüge aus dem Umland, zum Beispiel zum Flughafen Stuttgart oder zum Flughafen Berlin, umfangen dort in die im Moment noch fossil angetriebenen Flugzeuge umzusteigen, um zu deinem weiter entferntesten Ziel fliegen zu können. Diese Zubringergeschichten sind das, was als erstes nutzbar sein wird, und eben auch die Pilotenausbildung. Also die ganze Privatpilotenausbildung ist ja doch ein relativ großer Industriezweig. Vielleicht ist es ein Hobby, aber ist natürlich auch ein Zulieferstrom für die Berufspiloten später. Die lernen ja erst alle auf Kleinflugzeugen fliegen. Und diese Pilotenausbildung kann man heute schon dann auf diesen Elektroflugzeugen machen. So richtig von A zu B fliegen ist das mit der Pipistrel Velis Elektro sicherlich noch nicht das Gelbe vom Ei. Da wird die nächste Generation Flugzeuge für gebraucht werden. Und die würde ich jetzt mal so in den nächsten 2 bis 5 Jahren verorten. Da gibt es einiges, was am Horizont kommt. Das würde ich mal so unter diesem ganz großen Begriff Flugtaxis unterbringen. Und wenn man jetzt Flächenflugzeuge sich mal anschaut, so bei Aero ist eines schon 2- und 4-sitzig geplant. Und das wird dann schon eine etwas bessere Reichweite oder längere Reichweite haben. Dann wird das Ganze schon richtig seriös. Das, was wir heute haben, womit wir im Jahr 2020 angefangen haben, und wo wir die nächsten Jahre vielleicht um den Platzrundenbereich fliegen werden, ist eben das, was wir so mit 45 Minuten Reichweite 2-sitzig machen können. Und die nächste Generation wird so 1,5-2 Stunden 4-sitzig sein. Und dann kann man schon über ernsthaftes A zu B fliegen richtig sprechen. Aber was wir jetzt
da
machen,
reden wir ist dann eben ungefähr von 2025, nehme ich an, oder?
So in etwa, genau. Und das schneidet
sich auch. Ich habe schon ein bisschen recherchiert. Schwedens Airports zum Beispiel haben angefangen damit, alle Flughäfen für Elektroflugzeuge vorzubereiten. Genau. Und die wollen tatsächlich in jedem Flughafen bis 2025 eine Ladestation haben.
Wobei das ja jetzt, sehr gut. Wobei das auch jetzt nicht wahnsinnig ambitioniert ist. Also es gibt ja nicht so wahnsinnig viele Flughäfen. Eine Ladesäule wird wahrscheinlich erstmal reichen. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig ambitioniert, aber geht in die richtige Richtung. Wie ist das mit den Kosten? Also wenn du so eine Fluglinie in Anführungszeichen machen möchtest nach Berlin, das Ganze kostet ja Geld. Du brauchst das Flugzeug, du brauchst die Infrastruktur am Boden. Wer zahlt denn das? Oder reicht das, das Geld, was du vom Verkauf von deinem Model X hast?
Nicht ganz, nicht ganz. Also die Kosten sind immer ein Thema. Ladestationen kriegt man nicht ganz umsonst. Das sind auch Gleichstrom-Ladestationen, also diese DC-Charger, die ihr als Schnelllader so in der Automobilität kennt. Und ich wünsche mir, dass wir eine Schnellladestation auf dem Flugplatz installieren, die auch für Autos kompatibel ist. Das sind sie nämlich zwingenderweise nicht. Denn Flugzeuge haben natürlich ein eigenes Ladeprotokoll und auch einen eigenen Ladestecker. Da kann man sich jetzt mal drüber ärgern, wie man möchte. Ja. Aber es ist halt einfach im Moment so.
Natürlich.
Da musste halt das Rad neu erfunden werden. Das ist extrem ärgerlich, aber das ist halt einfach Stand der Dinge heute. Also der Ladestecker für den Prototyp war tatsächlich ein Typ-2-Stecker. Ich weiß nicht genau, welches Protokoll dahinter war, aber es war ein Typ-2-Stecker. Und die Serienprodukt hat jetzt leider nicht mehr den Typ-2-Stecker, sondern einen GBT-Stecker. Und dieser GBT-Stecker hat noch dazu ein eigenes kleines Protokoll, was im Moment sogar noch in Arbeit ist, noch gar nicht so richtig publiziert und in der Vernehmlassung ist. Und sobald das dann publiziert ist, wird es dann auch ein richtiger Standard. Aber so wie es sich im Moment abzeichnet, werden diese Kleinflugzeuge einen GBT-Stecker verwenden und ein Protokoll, das sich da nennt A6968 ist die Norm, die dann da kommen soll und die definiert, wie man Elektroflugzeuge der Zukunft laden soll. Natürlich ist das keine Raketentechnik, Gleichstromladung. Und ein anderes Protokoll in eine Ladestation zu bringen, ist ja nicht mehr als ein Stück Software, sodass sie erkennt, okay, Ladestecker 1 ist halt dieses Protokoll und Ladestecker 2 ist von mir ist ein CCS-Protokoll. Und genau das möchte ich in den Ladestationen, die wir dort auf den Flugplätzen installieren, auch sicherstellen, dass man so lange noch so furchtbar wenig Elektroflugzeuge vorbeikommen, diese hochwertige Infrastruktur, und das ist, ich meine, ist ja super wertvolle Infrastruktur, nicht nur vom Geld, sondern auch vom, vor allem vom Nutzen, dass man die auch für Autos nutzen kann. Und wir denken, oder ich denke, dass man dieses Projekt aus drei verschiedenen Quellen finanzieren kann, und da bin ich auch gerade dran. Das erste ist natürlich Sponsoring. Das Firmen sagen, jawohl, wir wollen unseren elektrischen Fuß in die Tür der Zukunft der Luftfahrt bekommen, auf diesen Flugplätzen, auf der Route von Zürich bis nach Berlin. Da gibt es ja einige, und das muss auch nicht direkt geradeaus sein. Kann man auch ein bisschen links und rechts abbiegen. Das werden wir nach Bedarf und Interesse der Flughäfen machen. Und da finden wir sicher Sponsoren, die die ein oder andere Ladestation dort aufbauen und sich dort eben eine Präsenz in der Wahrnehmung der Leute und vielleicht auch in den Kontakten mit dem Flugplatz sicherstellen können. Das zweite ist, ich hoffe ein bisschen auf Fördermittel aus verschiedensten Quellen, die Bundesmittel sein könnten, die vielleicht regionale Ländermittel sein könnten, vielleicht hat auch der ein oder andere Flugplatz so ein Klimawandelbudget oder ein Elektrifizierungsbudget, wo man vielleicht reingreifen kann. Da gibt es also verschiedene Ideen und natürlich habe ich ein paar Partner gefunden, die dann später diese Fluglinie auch nutzen wollen, nämlich genau das, was wir anfangs besprochen haben, diese Zulieferflüge oder diese Zubringerflüge um Stuttgart anbieten wollen und vielleicht greift er auch ein bisschen in seine Marketingtasche und baut jetzt damit sozusagen die erste Ladestation auf. Für Berlin habe ich tatsächlich schon einen Sponsor gefunden. Den darf ich jetzt noch nicht nennen, weil wir noch nicht den Vertrag unterzeichnet haben. Aber die erste Ladestation in Berlin ist schon finanziert. Und das Highlight dort wird sein, dass wir nicht nur auf dem Bär landen und dort einen riesen Hallo mit der Geschäftsführung und den Verantwortlichen dort machen werden, sondern dass wir zum Ende August zur Brandenburg Electric fliegen werden. Das ist ein sehr großes Elektromobilitätsevent dort oben in Berlin. Das wird voraussichtlich in Schönhagen stattfinden. Das ist ein kleiner Flugplatz vor den Toren von Berlin. Und dort wird dieses Flugzeug sozusagen das Highlight der dritten Dimension sein. Und dort aus diesem Budget der Brandenburg Electric findet sich vielleicht auch noch eine Möglichkeit, eine solche Ladestation teilzufinanzieren oder mitzufinanzieren. Also Geld wird sich auf dem Weg bis Ende August finden, da bin ich mir sicher. Und das Ziel ist, dass wir die Flugplätze für diese neue Form der elektrischen Fliegerei begeistern können und dass wir auf dem Weg eben zeigen können, wieder mal mit viel Medienaufmerksamkeit, dass die elektrische Fliegerei schon im Jahr 2020 mit Weltrekord und eben 2021 mit der ersten elektrischen Flugroute möglich ist. Und dann, lieber Jerome und Christian, kann man tatsächlich irgendwo in dieses Elektroflugzeug einsteigen und mindestens mal von A zu B fliegen. Das ist sozusagen die Vision und auch den Traum, den wir jetzt umsetzen.
Wäre eine schöne Sache. Übrigens, neben dem Flugplatz, Flughafen Stuttgart, gibt es ja noch die Hahnwalde, die ja auch täglich mit einem Flugleiter besetzt ist. Ist deutlich günstiger als der Stuttgarter Flughafen. Allerdings für einen Zubringerdienst zu einem Flugzeug natürlich nicht so geeignet. Ne?
Ja, also günstig ist ja, es ist ja im Grunde genommen willkürlich, oder? Diese Preise für Landen und Starten und Handlingsgebühren sind ja mehr oder weniger willkürlich. Teilweise hängen sie am Lärm. Es gibt immer diese Lärmkategorien, die entsprechend Geld kosten. Mehr Lärm kostet immer mehr Geld. Dann gibt es Gewicht. Je schwerer, desto mehr wird die Landebahn natürlich belastet. Und man kann das zum Beispiel auch politisch fördern, wie es ja in den skandinavischen Regionen mit der Elektromobilität am Boden schon passiert ist. Und auch dort in der Luftfahrt, du hast es ja anfangs gesagt, dort will man ja auch elektrische Flugzeuge fördern. Und es gibt ja den Flughafen, jetzt habe ich vergessen, welcher er war da oben, der ja gesagt hat, die erste elektrische Fluglinie, die bei uns Anschlüsse anbietet, die wird ein Jahr lang keine Lande- und Startgebühren
haben. Das ist London Heathrow tatsächlich.
Sehr gut, danke für die Hilfe.
1 Million Pfund haben die ausgelobt für die erste Linie, die dort landet.
Na, das ist
doch... Da hätte ich ja Budget gefunden. Ja,
genau. London.
Aber nur Gebührenerlass, kein
Zuschuss. Genau, Gebührenerlass, genau, kein Budget, okay. Also eben, das wäre ja auch die Möglichkeit, dass man sagt, hey, wir wollen das pushen, wir finden das gut, das hat Vorteile für alle. Elektrische Fliegerei ist eine tolle Entwicklung mit viel Potenzial und Möglichkeiten und Entlastung des Lärms der Anwohner. Wir wollen die Landegebühren so zum Beispiel erlassen. Das wäre natürlich dann auch wieder eine Möglichkeit, sowas zu pushen. Also wie gesagt, die Vision ist jetzt den Sommer über Ladestationen auf den verschiedenen Flugplätzen Richtung Berlin aufzubauen, um die elektrische Fliegerei dort zu ermöglichen, um das Henne-und-Ei-Problem zu lösen. Weil heute ist es so, ja gut, ja, kein Elektroflugzeug, weil wir haben ja nirgendwo Ladestationen. Und umgekehrt, ja, keine Ladestation, kein Elektroflugzeug. Ne? Vielleicht kann man das ja Henne-Ei-Problem mit der Ladestation beginnend lösen. Und dort vielleicht Flugschulen für begeistern, sich ein Elektroflugzeug anzuschauen und vielleicht auch später dann anzuschaffen. Und dann kann man natürlich auf diesen kleinen Lecks, also diesen kleinen Abschnitten der Strecke, dann auch schon kleine Rundreisen machen. Und ich bin jetzt schon von einer Tourismusvereinigung eben ganz im Norden von Berlin angesprochen worden, ob man nicht so um Rügen und die Mecklenburgische Seenplatte und so einen Sightseeing-Flugroute anbieten könnte mit 4, 5 Stationen, wo man dann halt von A zu B fliegt und dort halt einen Kaffee trinkt und dort vielleicht irgendein Naturreservat besucht oder dort vielleicht irgendeine besondere Sehenswürdigkeit besucht und das eben mit einem Elektroflugzeug abbildet. Das sind jetzt die Dinge, wir stehen wirklich ganz, ganz am Anfang davon. Also es ist noch nicht so weit verbreitet, wie man vielleicht denkt, wenn man den Weltrekordflug sich letztes Jahr anschaut und wenn man mir vielleicht jetzt so zuhört. Für die allermeisten Menschen ist ja außerhalb unserer Bubble Elektroautofahren schon noch irgendwie eine Herausforderung. Und jetzt kommt der Typ mit Elektroflugzeugen. Ihr müsst euch vorstellen, wir sind da tatsächlich schon ein bisschen in der Zukunft.
Wenn unsere Hörer, also ich sag mal ein paar Milliarden auf der Seite haben und zum Beispiel einen Flughafen in der Nähe von Grünheide bräuchten, dann wärst du der perfekte Ansprechpartner.
Ja, so teuer ist das gar nicht. Also wir rechnen mit Installationskosten so zwischen 25.000 und 50.000 Franken pro Flugplatz mit All-In. Also da steht dann die Ladeinfrastruktur, die für Autos und Flugzeuge verwendbar ist und ist dann schon abgenommen und eingetragen in alle Register, was man braucht und funktioniert. Wow, das ist also wirklich schlüsselfertig.
Deutlich günstiger, als ich dachte, ja.
Das ist gar nicht so furchtbar. Natürlich, wenn ich jetzt 10 Stationen bezahlen müsste und mal eben 250.000 aus dem Familienbudget rauskratzen müsste, dann würde ich natürlich eine härtere Diskussion mit meiner Frau haben. Aber ich glaube, für Firmen und Sponsoren und vielleicht auch Länder und Regionen und Flugplätze ist das eine Dimension, die irgendwie machbar ist, oder?
Ja, absolut. Du hast ja schon das Stichwort Lufttaxis angesprochen. Also so ein kleines Flugzeug kann man natürlich verwenden, um einen großen Flughafen wie in Stuttgart oder Berlin zu bedienen, als Zubringerflugzeug aus der Umgebung. Lufttaxis ist aber auch insofern ein Stichwort, dass es ja auch da Überlegungen gibt und auch Firmen in Deutschland, die Lufttaxis entwickeln, allerdings nicht als Flächenflugzeuge, sondern mehr Drohnen ähneln, also Personendrohnen. Was hältst du denn davon?
Also es ist eine sehr spannende Entwicklung und wir vom Future Matters als Zukunftsforscher und Trendforscher kümmern uns natürlich um all diese Technologieentwicklungen und diese Trends. Und diese Personendrohnen werden schon ein neues Verkehrsmittel werden, auch wenn das jetzt im Moment noch verrückt klingt. Das soll man nicht unterschätzen, da ist richtig, richtig Geld und Business hinter. Wir haben lustigerweise in Deutschland auch zwei der absoluten Vorzeigefirmen für
Volocopter
diesen Bereich. Volocopter und Lilium. Genau, ihr kennt sie beide. Die haben das im Bereich Marketing wirklich gut gemacht. Und da können wir in Deutschland wirklich stolz drauf sein. Das ist eine Zukunftstechnologie, ein neuer Trend von Mobilität, den es vorher so nicht gab. Über fliegende Autos reden wir seit den 50ern, sind aber bis heute nicht gekommen. Und jetzt reden wir tatsächlich über Lufttaxis, über elektrische Flugdrohnen, also die meisten werden elektrisch sein, und Personendrohnen. Und zwei von den herausragenden Technologieanbietern der Zukunft haben wir aus Deutschland. Und das muss man auch mal so anerkennen. Ich meine, wir haben ja nun eine Elektromobilität auf dem Boden, haben wir vielleicht ein bisschen verschlafen in Deutschland. Aber das Thema aus der Luft, würde ich sagen, sind wir vorne dabei. Und da können wir auch mal stolz drauf.
Wobei ich mich wirklich frage, ob das wirklich so positiv ist, wie das immer gesagt wird. Also ich finde es eine sehr, sehr interessante Art zu reisen. Vor allem, weil es eben Senkrechtstarter sind. Wir kennen das ja vom Hubschrauber. Wir kennen auch vom Hubschrauber, dass ein Hubschrauber relativ laut ist. Ich lag mal im Krankenhaus in Freiburg und da gibt es einen Hubschrauberlandeplatz direkt am Krankenhaus. Und wenn Wochenende war, dann wurden ganze Motorradfahrer eingeliefert. Also so alle zwei Stunden spätestens war ein Motorradfahrer da im Hubschrauber. Das war sehr, sehr laut. Und wenn ich mir meine Drohne anhöre, wie laut die ist nicht wesentlich leiser als ein Hubschrauber, habe ich so das
Gefühl. Der Volocopter ist ja auch über Stuttgart schon geflogen. Also wer da vor Ort war, konnte den Volocopter-Testflug auch hören. Das war nicht leise. Zumindest nicht auf Ebene beim Starten.
So, und deswegen denke ich mal, wird es vielleicht den Hubschrauber teilweise ersetzen können, auch als Zubringer oder so. Aber wirklich breite Masse, Morell, glaube ich eigentlich nicht.
Ja, Lärm wird sicherlich einer der entscheidendsten öffentlichen Akzeptanzfaktoren. Also ob diese Dinger jetzt zugelassen werden oder erlaubt werden und wenn es dann Abstimmungen darüber gibt, zum Beispiel vom Volk angenommen werden, das wird Lärm ein ganz, ganz, ganz entscheidender Faktor sein. Sicherheit ist sowieso nicht zu verhandeln. Dass die Dinger dir nicht auf den Kopf fallen, das müssen wir mal grundsätzlich voraussetzen. Aber die Lärmthematik wird sicher ganz spannend, wobei Lärm, ja, ist nichts anderes als Schallwellen. Schallwellen sind Physik. Und wenn man einen großen Rotor hat, der langsam läuft, dann hat man mal grundsätzlich wenig Lärm. Lärm wird umso lauter und auch von der Frequenz fürs menschliche Ohr umso unangenehmer, je kleiner der Propeller ist und je höher er dreht. Und wenn ich jetzt mir einen normalen Helikopter vorstelle, so 3 oder 4, 5 Tonnen großes Ding, dann habe ich ja diesen Rotor, den ich vor meinem geistigen Auge jetzt habe und der dreht mit einigen hundert Touren und schaufelt die benötigte Luftmenge nach unten, um diesen Helikopter zu tragen. Jetzt haben wir beim Helikopter diesen ganzen typischen Flap, 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 Flap Geräusch. Und das kommt daher, dass die Blattspitzen nah an der Schallgeschwindigkeit sich bewegen und damit diese Resonanzen und diese Schwingungen sozusagen generieren. Je größer ich den Rotor machen würde, und dann kommen wir dann eben zum Beispiel statische Probleme und dann braucht der Helikopter auch größere Landeplätze und so, deswegen ist das ja irgendwo limitiert. Aber würde ich den jetzt mal im gedanklichen Raum unendlich groß machen, dann könnte der unendlich langsam laufen, dann wäre er unhörbar. Wenn ich jetzt das andere Extrem nehme, den Lilium Jet, der hat diese ganzen kleinen, ich glaube es sind 36 kleine Turbofans, das sind Elektromotoren, Impeller, also Propeller, so kleine Rotoren, die in einem Gehäuse drin sind, wie eine Turbine und die Luft nach hinten blasen oder nach unten blasen in diesem Fall. Und die haben einen relativ kleinen Querschnitt. Wenn man davon ausgeht, dass der Lilium-Jet auch so 3, 4, 5 Tonnen wiegt, dann muss ich halt über diesen sehr kleinen Querschnitt die gleiche Luftmenge nach unten blasen wie der große Helikopter auf seinem großen Rotorkreis. Und dann muss also die Luftgeschwindigkeit sehr viel höher sein. Ja, wenn ich den gleichen Auftrieb generieren möchte, dann muss halt die Geströmungsgeschwindigkeit höher sein. Und die wird man hören. Also mal physikalisch betrachtet wird der Lilium-Jet ein bisschen lauter sein als ein Volocopter, der eine größere Rotorfläche hat. Und daran kann ich auch diese ganzen Konzepte auf den ersten Blick, wenn ich eine Zeitung aufschlage oder eine Webseite aufschlage und ein Konzept sehe, dann kann ich mal sehen, okay, wie groß sind die Rotorblätter und wie schnell werden die in etwa drehen müssen, um das Ding, was da dran hängt, tragen zu müssen oder tragen zu können. Und daran kann ich in etwa die Strahlgeschwindigkeit bzw. die Flächenbelastung abschätzen und mal einschätzen, wie laut so ein solches Fluggerät werden wird. Dann haben wir noch Lärm, ist auch immer Interferenzen immer. Wenn ich also mehrere Propeller habe, die zum Beispiel den verwirbelten Luftstrom des vorhergehenden Propellers erwischen, dann werden die lauter sein als welche, die in ruhiger Luft drehen können. Und so kann ich also über verschiedene, ich sag's mal, jetzt einfach mal so Gefühlswerte mal einschätzen, wie laut so ein Ding sein wird. Und der Volocopter, ich habe nur Videos davon gesehen, ich war nicht live bei dem Flug in Stuttgart dabei, aber die Videos, die ich vom Volocopter gesehen habe, waren für mich überraschend. leise. Und auch von dem Frequenzbereich, den dieses Ding imitiert hat, sehr viel aus meiner Sicht, so was ich im Video wahrgenommen habe, angenehmer als ein Helikopter im Schwebeflug. Ich weiß nicht, warst du dabei, Christian, als du ihn fliegen
siehst? Ja, die waren ja in Bad Cannstatt war das oder bei Bad Cannstatt und ja, tatsächlich im Schwebeflug. Ich fand es angenehmer, sagen wir so. Also der
Start. Nicht Helikopter, das ist nicht so präsent, nicht so nervig wie ein Helikopter.
Ja, richtig. Genau. Ja, genau. Also es ist ein gleichmäßigeres Geräusch, sage ich mal auch.
Ein bisschen Bienenschwarm, ne?
Ja, genau so. Das ist so die Idee. Und ich kann mir auch gut vorstellen, der ist nicht besonders hoch geflogen. Ich kann mir auch vorstellen, wenn der mal erst mal 20, genau. 30 Meter höher ist, dann hört man
dann den vielleicht auch. Dann geht er im Umgebungslärm, im Straßenlärm unter. Und das ist genau auch die These von Volocopter. Volocopter hat so eine Liste mal aufgestellt, wo sie von der Lärmkategorie ihren Volocopter sehen. Und der ist von dem reinen Schalldruck ist er so etwa auf der Lärmkategorie eines Rasenmähers. Und die sind ja nervig. Aber von der Frequenz her ist er eben in so Kategorie Bienenschwarm und damit vom Mensch subjektiv angenehmer wahrgenommen als beispielsweise ein Helikopter. Und wenn man jetzt sich eine normale Großstadt-Soundkulisse vorstellt, dann verschwindet dieser Volocopter in einigen Metern Entfernung im Hintergrundgeräusch. Und wenn man jetzt überlegt, dass ein Volocopter-Einsatzgebiet nicht gerade die ländliche Umgebung ist, wo der Jerome natürlich wohnen kann, in der Region Horb, die ich ja mal besuchen durfte, sondern sich diese Megacities der Zukunft vorstellt, wo sehr, sehr dicht gebaut ist, wo überall Hochhäuser sind, dann landet und startet das Ding natürlich nicht unten auf Etage 0, sondern oben auf dem Dach von den Hochhäusern und ist dann entsprechend schon durch die Distanz des Hochhauses vom Boden einige hundert Meter von den meisten Menschen, die das hören, entfernt. Und dann ist das Lärmthema, glaube ich, gar nicht mehr so ein präsentes. Also, weil im Flug ist das Ding relativ angenehm laut. Da ist es spannender zu sehen, wie der Liliumjet ist. Und beim Liliumjet ist es den letzten Tage ja was ganz Spannendes passiert. Also nicht nur haben sie angekündigt, an die Börse gehen zu wollen, sondern sie haben auch ein sehr ausführliches White Paper publiziert vor wenigen Tagen. Ich habe es noch nicht durchlesen können, leider bin ich noch nicht zugekommen gestern. Aber dort haben sie auch sehr intensiv die Lärmthematik angeschaut und haben sich sehr viele Gedanken gemacht, wie man Lärm kanalisieren kann, nach Vorn- und Richtung, also Richtung Flugrichtung, und wie man den Lärm auch sehr stark eliminieren kann. Und ich glaube, sie haben sich auch überlegt, dass Lärm für diese Flugtaxis der Zukunft der wichtigste Akzeptanzfaktor sein wird für die Gemeinschaft, die drumherum wohnt. Und ich glaube, sie haben sich da sehr viele Gedanken darüber gemacht, wobei ich physikalisch davon ausgehe, dass er lauter und in einem höheren Frequenzspektrum unterwegs sein wird als der Volocopter.
Wobei, ich kann mir auch gut vorstellen als Techniker, dass es sowas gibt wie Gegenschall, den man da nutzen kann, weil das ist ja doch eine relativ konstante Frequenz, um dann einen Teil der Schallwellen zu eliminieren.
Genau, das ist so dieses Active Noise Cancelling, was ihr von euren Kopfhörern kennt, was ihr vielleicht in der Bahn oder habt oder im Flugzeug, funktionieren die sehr gut. Bose ist ja so einer der Marktführer für Active Noise Cancelling Technologien, Piloten-Headsets. Weiß nicht, Jerome, hast du vielleicht früher mal eins gehabt, hat ja auch Active Noise Cancelling gehabt. Da hat man ein Mikrofon außen dran, was die Umgebungsgeräusche aufnimmt und beschallt die Ohrmuschel mit dem jeweiligen Gegenschall, sodass sich die Schallwellen auslöschen. Das kann man sich vorstellen, Wellenberg und Wellental. Und wenn ich das zeitgleich aufeinander laufen lasse, dann löschen die sich aus.
Ja, das ist wunderbar. Es gibt noch ein Problem, was ich sehe an der ganzen Geschichte. Das ist die rein rechtliche Geschichte. Wir haben, also viele denken ja, ja, da oben am Himmel ist viel Platz. Das ist aber leider nicht so. Nehmen wir mal Stuttgart als Beispiel. Highways. Der Fernsehturm ist ein Pflichtmeldepunkt, wenn ich einfliege in das Gebiet des Flughafens Stuttgart. Über Stuttgart selbst darf ich fliegen, aber nur in einer bestimmten Höhe. Ich darf nicht zu hoch fliegen, weil sonst habe ich wieder ein Problem mit dem Flughafen Stuttgart. Also es gibt Lufträume, die beachtet werden müssen. Und ich darf ja auch mit einem Flugzeug, auch das weißt du, Morell, nicht einfach irgendwo landen, wo ich es für richtig halte, sondern du musst halt da landen, wo ein Flugplatz ist. Übrigens auch mit dem Hubschrauber. Ja. genau. Nur die Segelflugzeuge haben eine generelle Außenlandegenehmigung, alle anderen Flugzeuge halt nicht, außer die Rettungshubschrauber. auch das sehe ich als ein Problem an, das gelöst werden muss. Und du kannst ja auch, wenn du im Luftraum unterwegs bist, fliegt man ja nach Sicht. Und ich kann mir vorstellen, wenn da jetzt 100 Drohnen über Stuttgart drüber kreisen, wird es irgendwann eng und scheppert dann auch mal. Also das sind auch alles Probleme, die ich noch nicht so wirklich gelöst sehe, die natürlich lösbar sind, gar keine Frage. Aber ich glaube, das wird alles noch seine Zeit brauchen. Und ich persönlich denke, es wird noch eine Zeit dauern, also mindestens, denke ich, 10 Jahre, bis wir tatsächlich Flugtaxis sehen werden, wo wir, was weiß ich, von Stuttgart Hauptbahnhof an den Stuttgarter Flughafen fliegen können mit einem Lufttaxi. statt mit der U oder mit der S-Bahn. Ich glaube, das wird noch eine Zeit dauern.
Sie haben ja beim Bahnhof Stuttgart bereits den Mercedes-Benz-Stern abmontiert. Vielleicht machen Sie einen Flugplatz.
Ja, der kommt ja wieder, der Stern, der kommt ja wieder.
Also Jerome, was die Luftrouten und Luftraumstruktur sich betrifft, kann ich dich ein bisschen mitnehmen in die Zukunft. Das, was du gerade beschrieben hast, ist Sichtflug. Das heißt, see and avoid, guck raus aus dem Cockpit und seh zu, dass du niemanden triffst in der Luft. Genau. Das ist so das, wie die ganze Privatfliegerei funktioniert. Und das wird natürlich massiv anders sein bei diesen Lufttaxis. Die ganzen Lufttaxis sind heute schon geplant für keinen Pilot mehr. Die werden autonom oder ferngesteuert fliegen oder beides. Die werden gar nicht mehr see and avoid machen. Die werden sehr wohl avoid machen und die werden auch miteinander reden, aber die werden vor allem nicht so, wie wir das heute in der Privatluftfahrt, in der VFR, also in der Sichtflug geregelten Luftfahrt machen mit Pflichtmeldepunkten, Abstand und auch nicht wie die IFA-Flieger das machen mit ihren Flugflächen und Halbkreisflugflächen und diesen Separationen, die man dort hat, sondern die werden wie heutige IoT-Devices ein Mesh aufbauen und miteinander reden und wissen, an welcher Stelle sie wo sind und auch entsprechend Kollisionsvermeidung betreiben. Das wird natürlich nicht mehr von den Menschen gesteuert werden und es wird natürlich nicht einen Piloten in dem Sinne dort drin haben, der rausguckt und dann Kollisionsvermeidung betreibt, sondern das wird über Automatismen und über ja vielleicht auch ein Thema von künstlicher Intelligenz und Robotik kommen damit rein, natürlich autonom ablaufen.
Ja, aber wo bleibt denn der VFR-Flieger dazwischen, der ja nicht Mesh verbunden ist und was weiß ich?
Ja, das ist eine spannende Frage, ob in diesen Bereichen dann noch VFR-Flug stattfinden wird oder ob man dann halt wirklich so Luftstraßen hat, wo dann diese Personendrohnen rumfliegen und die VFR-Flieger eben dann nicht. Auch dort wieder muss man schauen, ich glaube nicht, dass Stuttgart der erste Ort dieser Erde wird, der einen solchen Lilium- oder Volocopter-Lufttaxidienst anbieten wird.
Ich tippe ja auf Abu Dhabi.
Genau, also ob es jetzt Abu Dhabi ist, weiß ich nicht, aber eines dieser Megacities. Denn der Business Case dort ist viel, viel, viel besser als in verhältnismäßig doch noch wenig besiedelten Regionen in Deutschland. Es gibt Städte, die haben auf diesen 30 Kilometer Durchmesser, die der Volocopter als Reichweite angibt, irgendwie 16 Millionen und 20 Millionen Menschen leben. Es gibt ein sehr spannendes White Paper auch von Volocopter, wo sich das am ehesten lohnen wird. Und das wird eher nicht Stuttgart sein. Das sind natürlich dann diese Megacities, Sao Paulo, New York. In Asien hat es einige von diesen Städten. In den Bereichen wird es diese Lufttaxidienste als erstes geben und ich glaube nicht, dass die sich dort sehr mit der VFR-Fliegerei beißen werden.
Aber ich sehe noch ein anderes Problem. Also ich weiß nicht, ob ich mich in so ein Ding reinsetzen will, das ich selber nicht steuern kann und wo ich darauf vertrauen muss, dass die Computer nicht abstürzen, dass der Propeller nicht plötzlich hakt oder sonst irgendwas. Also ich habe ein bisschen ein Problem damit, so einem Gerät mein Leben anzuvertrauen.
Ja gut, das sagt der Mensch, der einen Tesla fährt.
Ja, aber da habe ich immer noch mein Lenkrad und kann eingreifen.
Ja, okay. Zugegeben, ja.
Ja, also die Zulassungsthematik für diese Dinge ist auch wirklich das Spannende. Übrigens, technisch gesehen, glaube ich, sind die in einigen Jahren so weit, dass sie ernsthafte Verkehrsmittel sein können. Wenn man mal nach Asien schaut, gibt es eine Firma, die heißt Ehang, die bietet schon heute diese Rundflüge damit an. Ja. Die sind schon letztes Jahr im Dezember, haben die angefangen, so politische Officials durch die Gegend zu fliegen und entsprechend ist der Aktienkurs auch durch die Decke gegangen, Faktor 7, innerhalb von wenigen Tagen. Also da ist ein riesen Hype um das Thema, auch ein riesen Vertrauen, dass das kommen wird drin. Das ist natürlich jetzt wieder ein bisschen abgekühlt, nach diesem siebenfachen Wertzuwachs der Aktie von Ehang ist sie jetzt auch wieder ein bisschen normalisiert, aber ihr seht, wie nervös oder wie neugierig der Markt sozusagen darauf reagiert. Und da ist keiner in der Lage gewesen, das Ding selber zu fliegen. Und da kommt natürlich die Zulassungsthematik mit Sicherheit und auch Redundanz in der Planung. Also der Volocopter hat ja deswegen so viele kleine Propeller, weil sie damit eine Redundanz auf dem Rotorkopf anbieten können. Ein Helikopter beispielsweise ist so ein Single Point of Failure Device. Also wenn dort im Rotorkopf ein fataler Fehler passiert, dann fällt das Ding vom Himmel. Das passiert zum Glück recht selten, weil die Wartungsintervalle extrem intensiv sind, weil die Werkstoffe extrem gut geprüft werden, weil dort sehr, sehr viel Gedanken und auch Vorschriften existieren, wie man ein solches Fluggerät eben nicht fehlerbehaftet macht. Aber es passiert halt doch noch immer mal wieder. Und der Volocopter ist so konstruiert worden, dass man mit den verschiedenen Propellern eben Redundanzen anbieten kann. Lilium genau das gleiche, die, ich glaube, 36 kleinen Turbinen sind auch dort in so kleinen Clustern zusammengesetzt. Das heißt, wenn einer davon ausfällt, fällt das Ding auch nicht einfach so vom Himmel, sondern kann sich noch stabilisiert zu Boden bewegen. Also das ist natürlich bei der Zulassungsthematik ganz, ganz, ganz entscheidend. Und auch die Redundanz und auch die, ich sage jetzt mal, Flugsteuerung und auch mehrfache Flugsteuerung wird da eine Voraussetzung sein. Sicherheit wird mit diesen Dingern nicht zu verhandeln sein. Wir müssen einfach davon ausgehen, dass die Dinger nur in die Luft gehen, wenn sie uns äußerst unwahrscheinlich auf den Kopf fallen, weil das wird nämlich in diesen Megacities, wo die eingesetzt werden, dann auch ziemlich große Auswirkungen haben. Aber das wird passieren und ich glaube, in den nächsten Jahren.
Na, ich bin gespannt. Wir werden immer wieder mal einen Blick darauf richten. Du hältst uns da auf dem Laufenden, Morell. Sag mal, Morell, fährst du eigentlich Motorrad?
Nein.
Ich auch nicht. Aber ich wohne direkt an einer Strecke, wo sehr viele Motorräder vorbeifahren, was ziemlich nervig ist, weil ziemlich laut. Deswegen gucke ich immer, ob ich irgendwie eine Alternative finde. Und da ist mir eine aufgefallen, nämlich aus Braunschweig. Ein neues Motorrad heißt Novus und soll demnächst auf den Markt kommen. 24,5 PS, 18 kW, starker Motor und wiegt nur 75 Kilogramm und soll für knapp 30.000 auf den Markt kommen. Christian, ja. Du bist doch Motorrad-Experte. Du musst doch begeistert mir jetzt um den Hals fallen.
Ja, grundsätzlich, also ich habe mir das Novus mal angeguckt. Also rein von den Bildern her sieht es schon ganz schick aus. Ist es ein Motorrad? Also rein optisch sieht es eher, ich versuche das mal zu erklären. Das sieht ein bisschen aus wie ein sehr bulliges Fahrrad mit einem zentralen Loch. Also im Prinzip wie ein Fahrrad mit so einem typischen Diamantrahmen. Das Besondere ist natürlich, der Diamantrahmen ist 100% Carbon. Die Felgen selbst sind 100% Carbon. Das heißt, es hat einen sehr, sehr edlen, extrem durchdesignten Optik. Und dann habe ich mal auf den Preis geguckt und gedacht, wer soll denn das Ding kaufen? Also ich sag jetzt nicht genau, wie der Preis ist. Du hast ja schon gesagt, so um die 30.000, da ist noch ein kleiner Pferdefuß dabei. Ich habe mir dann auf der Webpage mal angeguckt, wie wird denn dieses Novus Bike dargestellt? So, wer soll denn das kaufen? Was ist die Zielgruppe? Und dann kam mir so typisches Marketinggeschwurbel entgegen wie Premium Lightweight E-Motorbike. Und dann kam ein Kunstwerk auf Rädern. Und da dachte ich mir, okay, aus Deutschland, Kunstwerke. Mhm. Und dann kam tatsächlich der Spruch, und das hat mir dann gezeigt, okay, die wollen eigentlich keine Motorräder bauen, weil sie haben O-Ton auf der Homepage, da könnt ihr jetzt hingehen, Novus Bike, und hingucken, da steht dran, Zitat, wir sind nicht daran interessiert, Motorräder zu bauen. Punkt. Okay. Wir machen Träume wahr. Und dann dachte ich mir, okay, interesting. Also da ist bei mir so ein bisschen so, okay, die wissen ganz genau, dass das, was sie da anbieten, kein Motorrad für die breite Gruppe ist. Das ist ein absolutes Nischenmotorrad. Und dann habe ich mir ein bisschen weiter geguckt, ein bisschen geforscht und rausgefunden, okay, das ist entstanden im Prinzip aus einer Idee, die junge Design, also Industriedesign-Studenten haben. Und das ist eigentlich immer ein guter Anhaltspunkt, weil das bedeutet, die sind noch frei im Denken. Die sind noch nicht runtergezogen in die harte, wirkliche Realität. Die träumen. Und was die geträumt haben, ist absolut radikal im Prinzip. Weil die haben gesagt, wir wischen alles zur Seite, was in irgendeiner Weise uns als Hindernis auf den Weg gegeben wird und versuchen, dieses Hindernis aus dem Weg zu räumen oder gar nicht erst aufkommen zu lassen. Sowas wie Preis von dem Motorrad. Ganz ehrlich, 30.000 Euro, also knapp 30.000 Euro, ist der Einstiegspreis vor Steuern. So, das muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen. Das heißt, da kommen noch 19% Mehrwertsteuer dazu. Das ist der Einstiegspreis für das kleinste Motorrad, das eben eigentlich nur 7 kW hat und nur 45 km/h fährt. Das heißt, um ein echtes Motorrad zu bekommen, also das mindestens 11 kW Leistung hat und dann eben 90 km/h fährt, das wäre noch teurer. Voraussichtlich, weil es gibt auch keinen echten Preis. Das ist ein Angebot, das dir die Firma macht, sobald sie in Produktion gehen werden. Das heißt, der echte Preis ist sowieso noch schwammig. Was ich sagen will, der Preis ist irrelevant. Die machen auch Werbung damit. Also wenn man sich die Homepage anguckt, da sieht man, dieses Bike wird marketingmäßig so angeboten, dass man das in Monaco am Hafen zusammen mit seiner großen Yacht fährt. das heißt, Preis ist überhaupt nicht relevant. Und dann wird dieses Motorrad tatsächlich auch interessant, weil du hast schon das Gewicht angesprochen. Das Gewicht mit 75 Kilogramm ist absolut grandios niedrig. Also 75 Kilogramm, die leichtesten Motorräder in der Leistungsklasse sind üblicherweise über 100 Kilogramm. Also als Vergleich zum Beispiel mal so ein Offroad. Die Offroad-Geschichten sind ja meistens ein bisschen leichter, weil Offroad, da ist jedes Kilogramm relevant. Die sind schon deutlich über 100 Kilogramm. Also wenn man KTM zum Beispiel die E-Freeride anguckt oder auch die FX von Zero, die wiegen schon praktisch doppelt so viel oder fast doppelt so viel oder mindestens deutlich mehr, also mindestens 50% mehr. Also das heißt, vom Gewicht her haben sie ihr Ziel schon mal erreicht. Es ist definitiv das leichteste Fahrzeug, das ich auf dem Markt kenne. Und die Leistung ist natürlich erwartungsgemäß bei einem Elektromotorrad hervorragend. Sie geben den Sprint allerdings mit 2,9 Sekunden an auf 50 km/h. Das ist sehr ungewöhnlich. Also ich habe noch nie, also selbst Rollerangaben, wenn der Roller die 100 km/h schafft, dann steht da der Sprint bis 100 km/h. Einen Sprint auf 50 km/h anzugeben, ist auch ein Novum. Also
wobei bei den Autos kenne ich es. Also ich glaube, ja, die Renault Zoe wird angegeben auf 50, weil es eben die Geschwindigkeit innerstädtisch ist, die ja auch nicht unwichtig ist. Aber ich will noch mal dagegenhalten. Du sagst, der Preis ist sehr, sehr hoch. Ich will da dagegenhalten. Ich glaube, dass für manche Menschen und für genügend Menschen der Preis nicht so wahnsinnig wichtig ist. Also wenn ich gucke, was der neueste Tesla, der ab September, Oktober ausgeliefert wird, das Model S, das neue, kostet zum Teil 130.000, 140.000 Euro. Oder wenn du den Porsche nimmst, der am Anfang der Taycan für nicht unter 180.000 Euro zu haben war, für einen Gegenwert, ja, ist ein tolles Auto, ein Porsche, aber ich finde es trotzdem viel zu teuer. Da gibt's offensichtlich Leute, denen ist das Geld, wenn sie sich sowas anschaffen, völlig Banane. Die haben das Geld einfach und kaufen sich dann einfach sowas. Und wenn ich mir dieses Motorrad anschaue, das ist ja ein bisschen auch als Kunstwerk beschrieben, das ist es, sieht ja unheimlich schick aus. Und ich kann mir vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die sagen, okay, 40.000, 50.000 Euro, nehm ich.
Genau, also dafür ist es auch perfekt geeignet und man kriegt auch tatsächlich was. Im Vergleich, es gibt von Sondos, also das ist ein anderer Hersteller, Sondos, das Metacycle, das ist auch ein Motorrad, das angeboten werden wird im Laufe dieses Jahres womöglich noch. Die bieten ein designtechnisch ein wenig ähnliches, also auch mit einem Loch in der Mitte von einem Diamantrahmen. Das sieht dem Novus natürlich schon ähnlich und dieses Motorrad soll ab 5.000 US-Dollar angeboten wird. Also 5.000 US-Dollar versus mindestens 30.000 Euro. Da muss man sich dann schon fragen, wie kommt die Diskrepanz zustande? Und da sieht man ganz klar, bei Novus, die haben wirklich alles neu gedacht. Die haben diesen Rahmen, der ist nicht nur einfach ein Carbon-Ummantelung, sondern der Rahmen ist selbsttragend, Vollcarbon und der beinhaltet die komplette Elektrik. Auch die Batterie, da stellt sich dann immer die Frage, wie groß Carbonfaser sind die? Und Batterie, wo geht denn die Wärme hin? Weil Carbon ist jetzt nicht besonders bekannt dafür, dass es Wärme ableitet. Ist, glaube ich, aber bei der Leistung und bei der kleinen Batterie, ich vermute eine 4 bis 6 Kilowattstunden Batterie, ist das wahrscheinlich nicht wirklich relevant. Was sie auch gemacht haben, und das ist aus Ingenieurssicht ist das natürlich hervorragend, sie haben einen Radnabenmotor in einer Carbonfelge entwickelt.
Ja.
Also das gibt es, bis dato gab es das nicht. Ich habe Radnabenmotoren gibt es natürlich, aber der in einer Carbonfelge gesteckt ist und dieser Radnabenmotor hat auch noch eine stehende Narbe. Das heißt, da bewegt sich wirklich nicht die Narbe selbst, sondern der Motor drumherum und das Rad drumherum dreht sich, während das Zentralteil von diesem Hub-Motor, also von diesem Radnabenmotor, bleibt stehen. Das ist natürlich auch optisch ein absoluter Hingucker. Und wenn man sich mal überlegt, was so eine Carbonfelge kostet, gibt es ja auch bei Motorrädern. Klar, im Rennsport mit den ungefederten Massen, die dann auch noch rotieren, da versucht man natürlich das Gewicht runterzudrücken. Und Carbonfelgen kosten bei normalen Motorrädern, ich sag mal ganz grob, 3.000 Euro das Stück. Das heißt, ja, da kommt natürlich auch ein bisschen Preis zusammen. Dann ist das ganze Ding natürlich eine Manufaktur. Das heißt, da arbeiten ungefähr 12 Leute, vielleicht. Also ich hab 12 Mitarbeitende gezählt, Mitarbeitende wörtlich zu verstehen. Da arbeiten auch welche in ihrer Freizeit freiwillig mit. Also das sind nicht nur Angestellte, sondern es sind 12 engagierte, teilweise Angestellte, aber eben auch freiwillige Mitarbeiter. Und die bauen das in Handarbeit zusammen. Da kommt natürlich viel Aufwand, viel Geld auch rum. Das erklärt auch, warum diese Fahrzeuge so teuer sind. Wasserschutz hervorragend, weil dieser Rahmen komplett gekapselt ist. Wasserschutz bei Elektromotorrädern insbesondere ist kein unbekanntes Problem, sage ich mal. Also Zero hat da jahrelang Probleme mit gehabt, dass immer wieder mal Kurzschlüsse dafür gesorgt haben, dass die internen Ladegeräte versagt haben. Teilweise auch, weil eben die Anforderungen an die Ladegeräte sehr hoch sind. Du hast Vibrationen vom Motorrad natürlich, das, ich sag mal, weniger gedämpft ist als bei einem Auto. Und dann hast du das relativ freiliegend. Das sind natürlich ganz andere Herausforderungen als Autos, die haben. Und das ist natürlich, wenn ich das komplett kapseln kann in so einem Rahmen, dann habe ich mit Wasser eigentlich gar kein Problem mehr. Also das ist sehr, sehr spannend. Der Akku ist laut Website in 40 Minuten aufladbar auf 80%. Das ist relativ üblich. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das 4-6 Kilowattstunden Batterie drin sein wird. Das heißt, da wird wahrscheinlich ein 10 Ampere Lader drin sein, der an einer 3 kW Ladesäule oder mit 3 kW ungefähr geladen werden könnte. Sowas kann ich mir vorstellen. Müsste man mal gucken, wie genau das ist. Das Einzige, was mich wirklich ein bisschen negativ, also neben dem Preis, überrascht hat, war dieses Zentralfederbein. Üblicherweise, Motorrad hat zwei meistens Top-Down-Gabeln mit einem Federweg von 140 mm damit, oder mehr, bei dem eben ja, die Straßenunebenheiten auch ordentlich weggefedert werden können. Das Zentralfederbein, also nur ein Federbein, bei dem Novus hat nur einen Federweg von 9 cm, also 90 mm. Das ist extrem wenig. Ich kenne kein Motorrad, das so einen kurzen Federweg hat. Ich bin also sehr gespannt, wie das...
Gut, das kann man positiv sehen. Man spürt jeden Kieselstein auf der Straße.
Wirklich, ja, genau. Das kann gut sein. Was natürlich bei dem Gewicht und auch bei dem Schwerpunkt, der aufgrund der Batterie, die sehr tief liegt, sicher ist, es wird unglaublich dynamisch sein. Man wird da auch mal kurzfristig 120 km, oder nee, kurzfristig sogar 130 km, das ist der maximale Topspeed, wird man erreichen. 120 km soll die Dauerleistung hergeben. Das ist schon ganz ordentlich für ein relativ leichtes Motorrad, das vom Feeling her eher wie bei einem E-Bike ist, also wie bei einem Pedelec zum Beispiel. Das wird sehr vielen sehr, ich sag mal, ungewohnt vorkommen. Ich kann das allerhöchstens noch vergleichen mit dem E-Rocket aus Berlin. Also E-Rocket macht auch sehr leichte, kleine Motorräder, die über 90 km/h fahren, auch sehr dynamisch. Und das ist für jemanden, der Motorrad fährt, sehr ungewöhnlich, weil man hat das Gefühl, man hat ein Fahrrad, das über 100 km/h fährt. Und das ist einfach sehr ungewöhnlich und auch ungewohnt. Das heißt, da muss man sich schon dran gewöhnen. Das liegt auch ein bisschen an den Reifen. Die sind super schmal. Das heißt, die Auflagefläche beim Motorrad ist sowieso schon sehr gering. Und dann fährst du mit 130 km/h in eine enge Kurve. Puh, daran muss man sich, glaube ich, rantasten, ja.
Okay. Gut, habe ich wieder.
Aber sehr spannend.
Also halten wir fest, das ist ein Spielzeug für Reiche.
Ja, definitiv. Ich glaube, das sehen auch die Macher so.
Okay, gut. Das Kraftfahrtbundesamt hat noch keine Zahlen für den März veröffentlicht. Das ist schade, weil gerade Tesla ja immer vor allem im letzten Teil des Quartals seine Autos an den Mann oder an die Frau bringen. Die Zahlen im Februar haben wir vorliegen, schon seit einiger Zeit, aber wir haben noch nicht drüber gesprochen. Insgesamt kann man sagen, es wurden weniger Autos insgesamt verkauft, aber die Elektromobilität geht wieder nach vorne.
Ja, die brummt. Also wir haben, gerade habe ich es vor mir, 18.278, also etwas mehr als 18.000 neu zugelassene Elektro-Pkw, in Klammern batterieelektrische Fahrzeuge. Das ist eine Steigerung von 124%. Das ist richtig ordentlich.
Ja.
Und ein Anteil, das ist vielleicht sogar noch wichtiger, von über 9%. Also wir sind jetzt bei 9,4% Zulassungsanteil. Das ist schon
ganz, wenn ich da reinspringen darf, das ist immer lustig, wenn du über solche Zahlen sprichst und Zukunftsforscher interpolieren ja gerne dann in die Zukunft. Wir befinden uns voll in einem exponentiellen Wachstum. Das haben die meisten Leute noch nicht verstanden. Und wenn ich jetzt draußen auf der Straße mit meinen Nachbarn spreche und dann auch über Elektromobilität und ja, nee, weiß nicht, wann sich das durchsetzen wird und ja, und auch Wasserstoff und so. Sag ich mal, das hat sich schon durchgesetzt.
Ja, das ist schon
Das ist schon
vorbei.
erledigt. Das ist
Das ist
schon
wie Popcorn,
erledigt.
das in der Pfanne läuft. Das
Ja,
läuft
genau,
schon.
Das ist ja
Das
vom Lars
wird nicht
Thomson,
mehr
dem Gründer von
aufgehalten.
Future Matter, immer wieder ein gern
Genau.
genommenes und bemühtes Bild. Das Popcorn-Ding ist sehr schön, weil es halt sehr gut beschreibt, was gerade passiert. Man hat halt eine Pfanne, die wird halt heiß und dann ist Popcorn da drin und irgendwann ist sie dann so heiß, dass das erste Popcorn poppt. Und dann sind wir vielleicht schon relativ früh bei den ersten Popcorns dabei gewesen und denken, ja, jetzt geht's los, jetzt ist die Pfanne gleich voll mit Popcorn. Und alle anderen sagen, ja, nee, komm, jetzt hat es so lange geheizt, da kommt nichts mehr, da passiert nichts mehr, das wird nicht mehr. Und also diese Entwicklung, die du gerade beschrieben hast, das ist eine exponentielle Entwicklung. Und wenn wir jetzt mal schauen, dass wir mal gucken, wie viele großen etablierten Hersteller so langsam umschwenken, das wird zu spät sein. Na, die sind
Ja.
dann schon erledigt, bevor sie es gemerkt haben. Und das erinnert mich auch
So ist
immer
es.
an die schönen Beispiele Kodak und ja, von mir aus auch Nokia, wo dann auf der letzten großartigen Pressekonferenz von Nokia der CEO gesagt hat, ja, aber ich habe noch gar nichts falsch gemacht.
Aber zu spät. Zu spät.
Naja, es ist halt wirklich eine Entwicklung, die man jetzt schon sehen konnte und die übrigens technologisch schon entschieden ist. Das ist auch immer die Diskussion. Ich meine, da renne ich hier in der Blase, die diesen Podcast hört, wahrscheinlich schon offene Türen ein. Aber dieses Thema um Technologieoffenheit ist schon gelaufen.
Ja.
Weil wir sehen jetzt 10% zugelassene Elektroautos und gegen null Wasserstoff. Das Thema ist schon gelaufen.
Ja. Nee, das Problem ist, dass zum Beispiel auch unsere Politiker exponentielle Funktion bis heute nicht verstanden haben, was man ja immer wieder sieht an den Corona-Maßnahmen, die sie ergreifen, beziehungsweise eben
Ja.
nicht ergreifen.
Schwieriges
Wieder
Thema,
besser,
ja.
ja, es ist genau das Gleiche. Die begreifen das auch nicht. Sie begreifen es erst, wenn wir wieder die Krankenhäuser vollgelaufen haben mit Corona-Kranken. Aber das ist ein anderes Thema.
Also ich halte Vorträge über dieses Thema, falls mal jemand Lust hat,
Ja.
das mal auseinandergenommen zu bekommen.
Ja.
Es gibt übrigens einen sehr schönen Effekt im Bereich Elektromobilität, wann Elektroautos billiger und besser sein werden als Verbrenner. Dann muss man auch nicht mehr über, sagen wir jetzt, wollen und irgendwie finden wir das schöner und irgendwie ist es irgendwie cooler, ein Elektroauto zu fahren, reden, sondern ist es einfach billiger und besser und dann ist das Thema sowieso erledigt. Selbst für jemanden, der sich für die Antriebsart als solches überhaupt nicht interessiert, der wird dann halt ein Elektroauto wählen, weil es
Ja, genau,
billiger und
das
besser
kann
ist.
ich jetzt schon sagen. Ich habe eine TCO, also Total Cost of Ownership-Rechnung, aufgemacht 2014. Ich fahre seit 2014 mit meinem Elektromotorrad und es ist günstiger als jedes Benzinfahrzeug.
Ja, das ist immer so lustig, wenn man das sagt, ja, es ist schon relativ mutig, dass du so früh ein Elektroauto fährst. Da antworte ich gerne drauf. Es ist schon relativ mutig, dass du heute noch einen Verbrenner fährst.
Ja.
Weil der Wiederverkaufswert für Verbrenner wird in einigen Jahren sehr spannend gegen Null gehen. Und da ist es halt wirklich fraglich, wie relevant ist jetzt der Anschaffungspreis. Und ja, also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was Energiekosten Strom, wenn man vor allem noch eine eigene Solaranlage hat. Oder dann eben Treibstoff ist, der garantiert weg ist. Also die Kohle ist definitiv weg, ne? Das ist halt.
Ja, das Ding ist, ich habe ja mein großes Elektroauto, also den Tesla, habe ich ja 2017 gekauft, im März 2017. Und das war nicht nur eine Entscheidung für Elektromobilität, die hatte ich nämlich schon Jahre zuvor getroffen, als ich mir den Twizy gekauft habe, sondern das war einfach rechnen. Also ich habe gerechnet und ich habe das Auto auf 10 Jahre gerechnet, wir sind jetzt um. Und ich habe dann gerechnet, was kostet mich das Auto, was kostet mich die Energie, was kostet mich Versicherung und so weiter. Und wenn ich das dann durchgerechnet habe, dann ist ganz klar, ich kaufe ein Elektroauto und eben kein Verbrenner. Das war 2017. Und die Rechnung, wenn ich die heute wieder anstellen würde beim Neukauf eines Fahrzeugs, sähe noch viel besser aus als damals 2017. Also
Ganz klar.
wir sind schon an diesem Punkt und das merken die Leute auch langsam. Ich glaube, was im Moment noch ein bisschen bremst, ist die Angst, die viele Leute haben, dass es nicht genug Ladesäulen gibt und ähnliches. Aber
Es ist auch die,
ich sag mal, der
es ist auch ein
Preis
bisschen,
ist, das ist, der,
ja.
ich habe kürzlich in einem Interview, ich bin kürzlich interviewt worden, habe ich gesagt, der Drops ist gelutscht. Also
Ja,
das Thema ist vorbei.
der Preis ist kein großes Thema mehr. Wo die Leute auch noch Angst haben, ist, ich kaufe mir das Ding heute und in 2 Jahren ist es veraltet, weil da irgendwelche neuen Batterien gerade entwickelt werden. Das ist natürlich in Technologie, die so, ich sag mal, galoppierend voranschreitet, immer so. Ich kenne das aus dem Computerbereich. Einen Computer, den ich heute kaufe, der ist, sobald ich mit dem unterm Arm aus dem Laden rausgehe, ist der veraltet.
Deswegen
Daran
steht
habe ich mich
das Tastatur
gewöhnt.
ja auch alt.
Ja, wobei, ja, ich gebe dir recht, aber ich halte mal dagegen. Ich habe mir 2012 ein Apple MacBook gekauft. Das habe ich vor zwei Monaten habe ich das erst umgestellt. Das habe ich wirklich jahrelang benutzt und es hat immer noch gut funktioniert. Ich muss mir da nicht jedes Jahr ein neues kaufen. Also auch genau. Da ja. Muss man aber gucken, welches System man setzt und wie langlebig das ist und was
veraltet
es dann kostet.
Heißt ja nicht, dass man es nicht mehr nutzen kann. Das ist ja,
die ganze Diskussion um Mobilität wird vor allem dann auch die Frage aufwerfen, muss ich so ein Ding noch besitzen? Und das wird in den folgenden Generationen von Autofahrern in Richtung nicht mehr besitzen sein. Das wird geshared werden mit der spätestens dem Moment, wo die Dinge autonom fahren, wird es überhaupt gar keinen Bedarf mehr für ein eigenes Auto geben, weil ich mir dann auf meine App, auf meinem Handy, auf meinem Uhr oder was auch immer für ein Device mir ein solches Mobilitätsteil holen kann, bestellen kann, was innerhalb von wenigen Minuten dann da ist. Entweder es fliegt oder es fährt, je nach Distanz und je nach Region, wo ich gerade bin. Aber es wird für die zukünftige Generation von Autofahrern nicht mehr bedeuten, dass sie selber fahren und auch nicht mehr bedeuten, dass sie eins besitzen. Das übrigens ist auch ein Riesenthema für die Automobilhersteller, die im Moment auf Volumen getrimmt sind. Ja. Ich glaube, VW verkauft pro Jahr, 60 Millionen Fahrzeuge. Das wird interessant, weil diese Anzahl von Fahrzeugen werden wir nicht mehr brauchen, wenn sie autonom fahren.
Wobei, ich gebe dir in der Stadt recht, also da finde ich es schon heute unsinnig, ein eigenes Auto zu besitzen. Auf dem Land bin ich mir da nicht ganz so sicher, weil schlicht und ergreifend das schwierig wird, glaube ich, mit dem Scheren auf dem Land. Also wenn ich, morgens um 6 zur Schule fahren muss und dann um 13 Uhr zur anderen Schule fahren muss und so. Ich halte das für schwierig mit Sharing, aber schauen wir mal. Ich bin auch sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Tesla hat Quartalszahlen, glaube ich, mal die Verkaufszahlen beziehungsweise die Autos, die sie an den Mann und an die Frau gebracht haben, veröffentlicht und das war eine sehr positive Zahl. Ne?
Genau, produzierte und ausgelieferte Elektroautos unterscheidet da Tesla. Und da war im Quartal 1 die Zahl 180.338 produzierte, also knapp über 180.000 produzierte und knapp unter 185.000 ausgelieferte Elektroautos. Und das Besondere ist, ohne Model X
ja, und ohne Model S. Genau.
Ja, ja. Ja, da hat Elon Musk vor ein paar Jahren oder vor einer Zeit mal ein Interview zugegeben und gesagt, dass S und X zwar wichtig für den Markenaufbau waren, aber nicht weiter für die Entwicklung der Firma Tesla relevant sind, weil es immer Nischen- und Extremprodukte bleiben werden, aber nicht für die Masse. Wo wir gerade bei den Zahlen sind, Volkswagen hat 2019 11 Millionen Fahrzeuge verkauft, nicht 60, die Zahl war massiv falsch und völlig daneben, sorry dafür. Okay. Volkswagen verkauft 2019 fast 11 Millionen Fahrzeuge, aber eben auch diese Zahl, 11 Millionen, ist gewaltig groß. Gegenüber Tesla übrigens Wert, ne? Fast gleich VW oder größer im Moment, ich weiß nicht.
Größer, glaube ich. Es ändert sich von Takt.
Ändert sich ja täglich. Aber 11 Millionen zu knapp 200.000 ist natürlich eine völlig andere Hausnummer. Und daran sieht man, wie groß das Vertrauen und auch die Hoffnung in ein neues Vertriebsmodell, in ein neues Antriebskonzept und auch in das autonome Fahren sind. Und all das bildet ja Tesla ab. Noch dazu wird Tesla übrigens in den nächsten Jahren weniger relevant werden für Automobilherstellung, sondern vor allem für Energie. Netzbetreiber, ja. Energieversorger, Energielieferant, Energieverkäufer, Energieproduzent. Also dieses gesamte Ökosystem nachhaltige Energie mit einer Facette Mobilität wird ja von Tesla abgedeckt.
Ich höre schon wieder die VW-Fanboys, die uns als Tesla-Fanboys beschimpfen werden. Ich möchte mal zurückkommen, das hast du auch angesprochen, dass das Model Y eigentlich, also das Y, das Relevante ist. Und da gibt es auch eine besondere Nachricht. Ich bin ja aus der Automobilbranche und man weiß, wenn die nicht auf Volllast fahren, dann machen die eigentlich Verluste. Und die Nachfrage bei dem Model Y, also Model Y, in China ist so groß gewesen, dass man jetzt die Produktion tatsächlich erstmal auf volle Kapazität hochfährt. Das ist ein nicht zu unterschätzender Meilenstein für Tesla, dass die wirklich endlich eine Vollauslastung in diesem Werk haben. Weil ohne Vollauslastung, ohne volle Kapazität machen die wahrscheinlich wenig, vielleicht sogar Verluste, wenn überhaupt dann wenig Gewinne. Und erst durch diese volle Kapazität schaffen sie es auch tatsächlich ordentlich Marge zu machen.
Dann hoffentlich wirkt sich relevant. Das auf meinen Aktienkurs aus. Ne? Ich bin sehr gespannt, wie die Disclaimer. Aktien dann nach oben hoffentlich gehen, nach diesen guten Nachrichten von Tesla. Wobei ich auch die Erfahrung gemacht habe.
Ich habe keine Tesla-Aktien.
Nein,
ich möchte es nochmal sagen. Ich bin kein Tesla-Fanboy. Ich habe keine der Tesla-Aktie. Ich werde mir die auch nicht mehr kaufen. Ich bin da reingefallen.
Ich
habe die nämlich mit 100% Gewinn.
Man kann ja Tesla-Fan mal sein, auch ohne Aktien zu haben, aber...
Nein, also... Nein,
also um das mal in Kontext zu bringen, ne? VW hat 232.000 Elektrofahrzeuge im vergangenen Jahr ausgeliefert. Mhm. Also auch dort eine Steigerung um 175% auf über 190.000 Exemplare bei Hybriden. Und in Deutschland kletterte der Anteil elektrifizierter Autos sogar auf 11,6% nach dieser Info hier aus der Tagesschau. Also
man muss auch
wir sehen,
klar sagen,
wir sehen, es wird immer elektrischer. Ne?
Ja, man muss auch klar sagen, Volkswagen hat schon auch noch immer in der Welt ein gutes Image. Das bedeutet, Volkswagen außerhalb von Deutschland mit der, ich erwähne sie jetzt, mit der Dieselmanipulation, hat immer noch ein Image, das zieht. Das bedeutet, wenn Volkswagen ein entsprechendes Fahrzeug anbietet, dann wird das auch gekauft und auch in hohen Stückzahlen. Das ist nicht zu unterschätzen. Also ich bin durchaus der Meinung, dass Volkswagen, was die Stückzahlen angeht, die Kapazität durchaus schnell hochfahren kann und da Tesla, ich will nicht sagen Konkurrenz macht, aber das Marktumfeld, den Marktplatz mit Tesla gut aufteilt. Da wird für die anderen Hersteller kaum viel Platz übrig bleiben.
Wir werden es sehen. In den nächsten Folgen werden wir das natürlich beleuchten und uns anschauen, wenn es da wieder was Neues gibt. Morell Westermann, vielen Dank, dass du dieses Mal dabei warst. Dankeschön.
Sehr spannend.
Und wenn du wieder eine neue Fluglinie planst oder ins Weltall fliegen möchtest, elektrisch selbstverständlich, dann melde dich bitte gerne wieder. Christian, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, tschüss.
Genau. Gerne. Macht's gut.
Vielen Dank für die Einladung, Jerome. Tschüss, bis bald.
Ciao, Morell.
Ciao, Christian.